Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung zu Olympia in Leipzig, gemeinsam von der Linken Leipzig, dem Linksnet und der Linksjugend Leipzig. Passend zu diesen drei linken Organisationen haben wir uns auch drei linke SprecherInnen eingeladen, um über dieses Thema zu diskutieren. Schön, dass ihr da seid. Wir zeichnen die ganze Veranstaltung auf, deswegen auch noch, also herzlich willkommen oder sowas an die, die sich im Nachhinein anschauen. Ja, wir denken, dass es ein guter Moment ist, über die Olympia-Bewerbung in Leipzig, aber auch in Berlin und Hamburg zu sprechen, weil die Bewerbungen gerade laufen und das Deutsche Olympische Komitee nächstes Jahr entscheiden will, mit wem sozusagen in die internationale Bewerbung geht. Und in Deutschland, in verschiedenen Städten sozusagen, es Protest und Widerstand gibt. An manchen ist die Linke sozusagen schon beteiligt, an manchen nicht. Wir wissen aber, dass es in Leipzig auf jeden Fall Leute bewegt und deswegen denken wir, es ist ein guter Moment, gemeinsam zu diskutieren und gucken, unter welchen Bedingungen kann das Sinn machen, was hat das für Vor- und Nachteile, wie können wir das so gestalten, dass es unseren Zielvorstellungen und Werten entspricht. Ihr seht schon, hier sind drei Sprecherinnen, deren Namen ja auch hier oben nochmal stehen. Wir begrüßen aus Hamburg und Berlin Heike Sudmann, Fraktionsvorsitzende dort im
Bürgerschaft.
In der Bürgerschaft, danke, das ist ein besonderer Name in Hamburg.
Ne? Landtag.
Landtag, genau. Sprecherin für Stadtentwicklung und Verkehr. So wie Christian Ronneburg, Mitglied des Abgeordnetenhauses, alles haben es unterschiedliche Namen. Und dort Sprecher für Sport, Finanzen und Petitionen. Und Frank Rosenthal, nicht so weit angereist, aber dafür mit einem Fahrrad, das einen Platten hatte. Danke, Christian, dass du hergelaufen bist, unser Bürgermeister für Sport. Mein Name ist Nina Treu, ich bin hier die Stadtvorsitzende von der Linken und darf das Ganze moderieren. Wir wollen das so ganz klassisch machen. Die drei werden ihre Perspektive darstellen. Wir werden hier ein paar Nachfragen stellen, danach natürlich mit euch ins Gespräch kommen. Ich glaube, mit der Anzahl an Leuten, die da sind, können wir vielleicht sogar in eine vertiefte Debatte kommen. Wahrscheinlich werden wir nicht alle Fragen beantworten können, aber es soll auch ein Auftakt sein dazu, dass wir die Debatte noch weiter fortführen. Alles klar. Vielleicht, bevor wir einsteigen, einmal kurz die Frage an euch und Sie, wie ihr denn zu Olympia steht. Ihr könnt jetzt wählen gleich. Ich werfe jetzt Abfragen zwischen, finde ich top, ich bin dagegen oder ich bin noch im Entscheidungsprozess. Ich zähle es nicht durch und habe keine Gesichter sozusagen dazu, also ihr dürft sagen, was ihr wollt. Wer freut sich denn über die Olympia-Bewerbung aus Leipzig und findet es eine gute Idee?
Ihr traut euch.
Einige, okay. Wer ist jetzt schon dagegen? Schon mehr. Und wer ist noch unentschieden? Okay, das ist der größte Teil. Das spricht auf jeden Fall sozusagen für unsere Veranstaltung. Sehr gut. Wir fangen mit dir an, Heiko. Und genau, du darfst uns vorstellen, was will Leipzig eigentlich? Wir hatten ja gerade schon ein bisschen über die Rahmenbedingungen gesprochen. Auf was freust du dich, wenn die Olympischen Spiele kommen würden? Und was für Bedingungen siehst du dafür gegeben oder müssen auch noch geklärt werden?
Wie viel Zeit habe ich denn?
7 Minuten.
7 Minuten. Es wurde mir gerade gesagt, ich werde hier gnadenlos abmoderiert.
Yes.
Okay. Also Sportbürgermeister und gleichzeitig Olympiabeauftragter der Stadt Leipzig. Insofern ist das Rollenverständnis, glaube ich, jetzt hier vorne geklärt. Und was ich tun kann, ist über die Olympiabewerbung aus Leipziger Sicht berichten. Wir sind vom DOSB gefragt worden, ob wir uns bei dieser Thematik Olympiabewerbung Deutschlands international beteiligen wollen. Der Stadtrat hat einstimmig gesagt, ja, wir machen das. Und die Stadt hat auch gegenüber dem DOSB eine sogenannte Absichtserklärung unterzeichnet. Warum sind die auf Leipzig zugekommen? Jeder weiß das, Olympische Spiele, Bewerbung 2012. Leipzig hatte seinen Hut in den Ring geworfen. National sind wir positiv durch diesen Ausscheid durchgekommen. International war sehr schnell Schluss. Hatte, glaube ich, auch was mit der falsch verstandenen Thematik zu tun, gehen auch kleinere Spiele. Das IOC hat sich dann ganz klar dagegen ausgesprochen, was jetzt sozusagen Leipzig als isolierten Standort betrifft. Aber im Zuge dieser damaligen Olympiabewerbung ist der Kanupark in Markkleeberg entstanden. Dieser Park ist der einzige in dieser Form in Deutschland existierende wettkampftaugliche, ich sage es mal, Olympiapark für Kanuslalom-Wettbewerbe. Und insofern, egal wie das hier ausgeht, Leipzig wird mit diesem Paket, mit diesem Punkt immer auch in einer nationalen Bewerbung mit dabei sein. Und das hat dazu geführt, dass die uns gefragt haben. Und nun war aber von vornherein klar, wir werden nicht nochmal selbst mit einer eigenen Bewerbung ins Rennen gehen, Und Berlin hat uns gefragt, ob wir Berlin Plus unterstützen, ob wir das uns vorstellen können. Wir haben uns dafür klar positioniert und gesagt, ja, wir unterstützen die Berliner Bewerbung in einem nationalen Verfahren. Und wenn es national erfolgreich ist, gehen wir auch international mit in die Bewerbung hinein. Und das aufgrund unserer, sag ich mal, Sporthistorie. Wir sitzen in einer sehr historischen Stätte. Hier ist erst vor kurzem die Gründung der DHFK gefeiert worden, vor 70 Jahren. Und 100 Jahre Sportwissenschaft. In Leipzig ist quasi die erste Professur in der Sportwissenschaft überhaupt ausgesprochen worden. Insofern ein sehr historischer Ort. Wir haben das Sportforum mit Stadion und Arena. Wir haben die Messe, wir haben den Kanupark. Wir glauben also, sportinfrastrukturell sind wir schon jetzt in der Lage, olympische Wettbewerbe in Leipzig abzubilden. Und uns ist wichtig, diesen Aspekt, sagen wir mal, dieser olympischen Idee, der auch einen Mehrwert für die Sportstadt Leipzig hat, für das Selbstverständnis und auch für das aktuelle und aktive Sporttreiben in der Stadt, dass wir diesen Impuls auch brauchen und uns auch wünschen. Und aus dieser Bewerbung heraus, und jetzt komme ich zu einem positiven Aspekt, da kommen wir sicherlich noch dazu, sozusagen auch Infrastruktur anfassen. Jeder kennt das Dilemma, wenn hier im Stadion gespielt wird. Also wir glauben, dass diese Olympiabewerbung auch eine Chance ist, die Verkehrsinfrastruktur in diesem Segment zu verbessern und dass uns insbesondere mit diesem Einzelaspekt des olympischen Dorfes, weil es wird, wenn in Leipzig tatsächlich Athletinnen und Athleten an den Start gehen, nicht ein zentrales olympisches Dorf in Berlin geben, sondern auch ein kleines olympisches Dorf in Leipzig. Das ist aus unserer Sicht auch eine Entwicklungsperspektive, wo wir insbesondere der Wohnungsbauthematik mit einem kommunalen Unternehmen dort nochmal ein Stück weit Schub geben können, auch Wohnungen, ich sage mal, im preiswerten Segment anzubieten im Nachgang. Und insofern glauben wir dort auch einen weiteren Impuls zu bekommen. Vielleicht das mal als Auswertung. Und wir sind dort mit dem Berliner Senat eng im Austausch. Ich mit Niromant haben uns auch dazu getroffen und abgestimmt. Wir sind mit der Münchner Entscheidung, gehen wir gerade jetzt sehr, wie soll ich das sagen, sportlich um. Auch Respekt vor den Münchnern, dass sie sich so klar positioniert haben. Wobei ich davon ausgehe, dass man, wenn wir die Leipziger fragen würden, eine ähnliche Entscheidung pro Olympia wir feststellen könnten. Aber jetzt wollen wir den Berlinern erstmal die Show überlassen, die Bühne, ihre Bürgerinnen und Bürger und ihre Politik zu überzeugen. Ja, und dann sind wir mit dabei, wenn es positiv in Berlin betrachtet wird.
Ich muss dich gar nicht gnadenlos abmoderieren, sehr gut. Aber dann habe ich noch Zeit für die Frage und zwar, was ist denn dein Lieblingssport und auf welche Sportart würdest du dich hier freuen, unabhängig von der Infrastruktur, sondern die würdest du gerne anschauen?
Also ich hätte mir gern Handball gewünscht, das ist aber gerade so ein bisschen im Wackeln. Ich freue mich auf Fechten, weil wir im Bundesstützpunkt Fechten hier in der Arena haben. Und ich freue mich natürlich auf Kanuslalom, weil das ist die Sportstätte, wo wir schon immer auch Weltcup, Europacup, deutsche Meisterschaften in Markkleeberg durchführen, regelmäßig. Und ich glaube, die Infrastruktur braucht einfach jetzt mal auch noch einen nächsten Innovationsschub. Ja, und da würde ich mich freuen, wenn wir den leisten könnten.
Danke, Heiko. Dann gehen wir weiter nach Berlin. Christian, was ist da die Situation bei euch? Genau, wir haben es gerade schon gehört von Berlin Plus, aber auch sozusagen schon von weitergediehenen No Olympia in Berlin. Wo steht da die Linke und was ist deine Perspektive darauf? Mhm.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Und ich schildere mal kurz die Einschätzung von der Linken in Berlin. Ich will vielleicht noch mal voranstellen, wir haben ja genauso auch eine Geschichte von olympischen Bewerbungen in Berlin. Und ich will damit sagen, wir als Landesverband haben da eine sehr kritische Perspektive darauf, auf frühere olympische Bewerbungen und gehen insofern erstmal, um es diplomatisch zu formulieren, mit einer sehr starken kritischen Distanz zu den Olympiaplänen dieses Senates. Um es mal kurz zu fassen, die olympische Bewerbung in Berlin nach der Wende war sehr stark davon geprägt von Intransparenz, von Aktenschredderei und von ja, einer politischen Auseinandersetzung, die uns geprägt hat. Wir erkennen natürlich an, dass vielleicht ein Senat, wie er jetzt existiert, daraus lernen will. Aber ich möchte mal voranstellen, das, was wir bisher an Kommunikation, an Information, an Öffentlichkeitsbeteiligung erlebt haben, sehr zu wünschen übrig lässt. In dem Beitrag ist es ja genannt worden, in Berlin haben wir jetzt erst einmal den Status, dass der jetzige Senat aus CDU und SPD erstmal eigenmächtig durch auch eine Koalitionsvereinbarung entschieden hat, wir möchten in diese Bewerbung einsteigen für Olympische Spiele. Für 36, für 40 und für 44. Und das ist erstmal abseits bisher von einer wirklichen echten Beteiligung verlaufen. Das sehen wir als einen kritischen Punkt und wir haben ja nicht umsonst auch Initiativen, wie das hier in dem Beitrag angesprochene Olympia-Bündnis, was hier in erster Linie auch eine Transparenz und Information einfordert. Und wenn wir uns jetzt die Bewerbung anschauen, können wir rein von der parlamentarischen Begleitung her sagen, dass leider der Senat immer weitere Fettnäpfe nicht ausgelassen hat. Das Zitat von Frau Spranger hier gerade eben mit den 500.000 Euro, das ist jetzt ein bisschen veraltet. Das hatte einerseits den Aspekt, ja, wir wollen jetzt Geld mobilisieren, um die Berlinerinnen und Berliner zu fragen. In der Zwischenzeit haben wir ja in Berlin Haushaltsberatungen, die konfuser und desaströser nicht sein könnten, weil, was hier auch einige Passantinnen und Passanten angesprochen haben, das merken die Berlinerinnen und Berliner ja jeden Tag. Wir haben einen Status quo im Bereich Sport, wo man sagen kann, wir haben ungefähr allein 1 Milliarde an Sanierungsstau in Bädern und Sporthallen. Allein 50 Sporthallen sind gesperrt, 8 Bäder sind gesperrt und all das muss natürlich angegangen werden mit einer echten Investitionsstrategie. Zu kommen allerdings mit Olympia ist für uns genauso wie bei anderen Großprojekten, die dieser Berliner Senat angekündigt hat. Ich komme jetzt sozusagen aus meiner Berliner Rolle natürlich jetzt hier nicht heraus, sondern wir haben natürlich unsere eigenen Diskussionen in der Stadt. Es kommt aus einer Perspektive, dass eigentlich mit systematisch, und das sagt der Senat auch relativ offen, große Events geplant wird, um, so meine These oder auch vielleicht vieler Menschen auch aus unserer Partei oder Wählerinnen und Wähler, ich sage jetzt mal ein bisschen weiße Salbe zu verteilen, über all die Wunden, die dieser Senat eigentlich in der Stadt reißt. Also wir haben es mit einem Senat zu tun, der jetzt gerade aktuell das Sozialticket, was wir erstritten hatten, für 9 Euro immer weiter rückabwickeln will. Er hat plötzlich Geld, also angesichts von Streichungen im Haushalt, da Geld dafür da, um der NFL, der reichsten Profiliga der Welt, einfach mal 12 Millionen weiterzugeben, um am Ende des Tages, sage ich mal, diese Liga nach Berlin zu holen und versucht sozusagen mit Großevents eigentlich die strukturellen Probleme, die es in Berlin gibt, Mieten und Wohnen, ein Stück weit auch zu übertünchen und, wie gesagt, weiße Salbe zu verteilen. Und das Ganze auch als Projektionsfläche zu nutzen für eine irgendwann mal bessere Zukunft. Und wir sind der Meinung, auch all die Argumente, die auch aus dem Bereich Sport kommen, auch vom Landessportbund, die stimmen ja, ne? Also die sagen ja, klar, die Kinder, die stehen jetzt in den Vereinen an und wollen in die Turnhallen, wollen in die Vereine, wollen Sport treiben. Und dieser Senat versucht ein Bild zu malen, dass durch die olympische Bewerbung alles dann viel besser werden würde für diese Menschen. Die sind aber jetzt schon da. Das heißt also, wir brauchen jetzt natürlich eine kluge Investitionsstrategie und eine Priorität auf den Sport, vor allem auf den Breitensport. Und die sehen wir so bei diesem Senat aktuell nicht. Und ich will vielleicht nochmal auf den Aspekt eingehen. Gesundheit.
Danke.
Wir als Linke haben vor allem, wie gesagt, den Aspekt der Kosten, der Risiken, der Finanzen. Denn, das ist vielleicht nochmal der Unterschied zu Leipzig, natürlich müsste Berlin einen großen Teil dieser Anstrengungen schultern. Und wir haben bis heute vom Senat noch keine echten, belastbaren Aussagen dazu bekommen, wie es dann, sage ich mal, weitergehen soll, wie Berlin wirklich diese Herausforderung meistern soll. Es wird zwar suggeriert, alles wäre schon da, das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, also an Sportstätten und so weiter und so fort. Denn wir wissen ja ganz genau, dass mit Olympischen Spielen wird ja auch eine Vision verbunden und es werden auch Versprechungen gemacht, bessere Mobilität. Das allein ist ja schon eine Diskussion in Berlin für sich, weil wir einen Senat haben, der mit einer BVG seit Jahren nicht den Fahrplan fahren kann, den er eigentlich fahren sollte. Und dann großartig davon zu erzählen, dass wir dann in Berlin in 36, 40 in einer viel besseren Realität leben würden, geht, denke ich, an vielen aktuellen Fragen und Bedürfnissen vorbei. Das heißt also, meine Kritik an diesem Senat ist vor allem, Olympia wird als eine Projektionsfläche erst einmal genutzt. Und es wird suggeriert, dann wird sozusagen das Geld vom Himmel regnen. Wir haben bis heute keine belastbaren Aussagen dazu bekommen, wozu sich der Bund wirklich an Zusagen dann beteiligen wird, also an echten Investitionszusagen. Denn wir wissen aus den Erfahrungen aus der jüngsten Zeit, Paris allein hat am Ende ungefähr 6,6 Milliarden Kosten aus öffentlichen Kassen begleichen müssen. Und diese Frage müssen wir natürlich vorher miteinander klären, was das am Ende wirklich für einen Aufwand bedeutet für Olympische Spiele. Und wir haben erstmal eine kritische Perspektive darauf und es wird jetzt schon feststehen, dass es einen Volksentscheid geben wird. Das haben ja das No-Olympia-Bündnis angekündigt und das wird jetzt auch dann im nächsten Jahr kommen.
Danke dir, Christian. Auch trotzdem noch die Frage, was dein Lieblingssport ist und was du dir anschauen würdest, wenn es da wäre. Oder würdest du dich nur fernhalten und protestieren?
Nein, ich würde mich natürlich nicht nur fernhalten und protestieren. Ich gucke mir auch Olympische Spiele an. Und ich will mal vielleicht nochmal vorne wegschicken. Wir sind ja jetzt hier alle keine sozusagen Gegner des Sports oder so, sondern ich glaube, wir stellen sehr realistische und konstruktive Fragen an diesen ganzen Prozess. Meine Lieblingssportart, Basketball, also würde ich mir natürlich gerne anschauen. Und da habe ich, also ich habe auch kein Problem, wenn jetzt die NBA nach Berlin kommt, alles toll, allerdings horrende Preise. Nein, also Spaß beiseite, ich bin großer Basketballfan, das würde ich mir gerne anschauen, die deutsche Mannschaft, das würde mir sehr viel Spaß machen.
Ja, alles klar, vielen Dank. Ja, ihr habt schon gehört sozusagen, ob man Hauptausrichter ist oder Nebenausrichter, Teil des ganzen Plans oder des Plusplans macht auf jeden Fall einen großen Unterschied in der Perspektive. Heike, es gibt ja sozusagen innerdeutsche Konkurrenz in den Bewerbungen. Die Situation ist bei euch vielleicht aber auch ähnlich wie in Berlin. Wie schaut es aus in Hamburg?
Ich fange jetzt mal ganz anders an, vielleicht etwas überraschend für alle Anwesenden. Wir sagen in Hamburg, erstmal ganz undiplomatisch, wir sind dagegen, aber es ist anders. Wir sagen aber in Hamburg ja, 100% ja zum Sport und nein zu den Olympischen Spielen. Das klingt für viele erstmal wie ein Widerspruch nach dem Motto, wie, die sind für Sport und wollen keine Olympischen Spiele haben. Wir haben dafür, finde ich, viele gute Gründe. Das Internationale Olympische Komitee, das IOC, ist eins der Gründe sozusagen, weil das IOC eigentlich genau dafür Sorge trägt, dass es eben nicht um Sport geht. Das IOC schöpft irre hohe Gewinne aus diesen Spielen. In Paris sollen es 5 Milliarden Euro gewesen sein. Die Sportler und Sportlerinnen bekommen laut einer internationalen Organisation von Sportlerinnen 4%. Durchgängig, die haben untersucht über all die Jahre, die kriegen 4% der Einnahmen. Es gibt keine Transparenz beim IOC. Das ist aber ein extra Punkt. Aber ich will euch sagen, was in Hamburg gesagt wird und was genau die kritischen Punkte sind. In Hamburg wird immer der Begriff verwandt, Booster. Also die Olympischen Spiele werden alles Mögliche voranbringen, werden alles Mögliche beschleunigen. Was eben auch schon für Leipzig gesagt wurde, Verkehr, also bei uns geht es um U-Bahn-Bau, Wohnungsbau, das Olympische Dorf, Wirtschaft, Breitensport, Barrierefreiheit, Sportstunden an der Schule, Schwimmfähigkeit der Kinder. Jetzt sage ich euch mal zu allen Punkten was. Wirtschaft. In Paris ist es so, da hat man auch von einem Booster gesprochen. In Paris ist jetzt festgestellt worden, dass im Jahr 2024 oder in Frankreich insgesamt 0,07% mehr Wirtschaftswachstum da war. Das ist kein Booster, das ist wahrscheinlich normale Entwicklung. Breitensport. Es gibt Untersuchungen aus verschiedenen Olympiastädten, also aus London, aus, was waren die anderen drei, die vergessen, also aus drei Orten. Nirgendwo gab es nach den Olympischen Spielen mehr Breitensport, sind mehr Leute hingegangen. Also auch eine Fehlannahme. Viele Leute gucken gerne Olympia, gar keine Frage, aber das führt nicht dazu, dass sie alle jetzt Sport treiben. Bei dem Stichwort Barrierefreiheit rollen sich mir echt die Fußnägel auf. Weil wir reden von einem Zeitraum, also 2036 verbietet sich sowieso 100 Jahre nach den Nazi-Spielen, aber wir reden von 2040, das ist in 14 Jahren, oder von 2044. Es kann doch nicht sein, dass wir sagen, und dann werden wir barrierefrei. Wobei sogar in Hamburg heißt es eigentlich nur, wir wollen die barriereärmste Stadt werden. Barrierearm ist echt für einen Arsch, sorry. Barrierearm bist du heute schon. Das ist noch eine der leeren Versprechungen. Dann heißt es in Hamburg, wenn Olympia kommt, dann werden wir in allen Schulen 5 Schulsportstunden anbieten. Wir haben zurzeit noch nicht mal die dritte, die ist seit 10 Jahren versprochen. Und der Joke kommt jetzt, in Paris haben sie auch gesagt, wir machen 5 Schulsportstunden. Was hat Paris dieses Jahr gestrichen? Die Gelder für die 4. und 5. Schulsportstunde. Genauso wie sie auch gestrichen haben, was sie vorher auch versprochen haben. Bis 2030 gibt es keine Kürzung im Sportbereich. Sie haben in Paris jetzt auch gestrichen, dass es eine Art Sportkarte für Jugendliche gibt. Alles weg. Schwimmfähigkeit der Kinder. Das ist ein Punkt. Wir leben in Hamburg an der Elbe. Ihr habt auch viel Wasser hier. Bei uns ertrinken regelmäßig jüngere Leute, auch ältere, die in irgendwelchen Seen schwimmen gehen. Wir als Linke kritisieren seit Jahren, dass der Senat es nicht schafft, so viel Schwimmunterricht anzubieten, dass kein Kind die Schule, also die Grundschule verlässt, ohne schwimmen zu können. Und das jetzt als Versprechen zu machen für in 14 Jahren, also unglaublich. Das ist komplett weg. Dann, das wird bei uns immer gesagt, was wollt ihr eigentlich? Es gibt doch Gewinne. Paris hat Gewinn gemacht. Und das stimmt. Weil, was Sie, das werden Sie wahrscheinlich hier auch noch in Leipzig und Berlin auch sagen, es gibt nämlich 2 Budgets für die Olympischen Spiele. Es gibt das Durchführungsbudget und es gibt das Infrastrukturbudget. Im Durchführungsbudget, das ist das Budget, wo auch die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern hinkommen, da gibt es immer Gewinne bei allen Olympischen Spielen. Paris hat dort 76 Millionen Euro Gewinne gemacht. Total cool. Jetzt sprechen wir über das Infrastrukturbudget. Ursprünglich hieß es, für die Infrastruktur, für die Olympischen Spiele 2,3 Milliarden Euro werden wir dafür aufwenden müssen. Da kommt auch die Seine dazu, eine Design und so weiter. Real sind es jetzt, du hast es gerade gesagt, 4,6 Milliarden Euro geworden. Und es gibt Untersuchungen, sogenannte Oxford-Studie, die haben alle Olympischen Spiele, ich glaube seit den 70er oder 50er Jahren untersucht. In keiner einzigen Stadt ist jemals der Kostenrahmen eingehalten worden. Es gibt Überschreitungen bis zu 140%. Nun kann man sagen, es ist normal. Also Stuttgart 21, guckt euch das an. Aber die Frage ist ja immer, wo kommt das Geld her? Was passiert denn, wenn du das alles bezahlen musst? Und da hast du einfach die Erfahrung, ich habe es ja gerade gesagt, was Paris jetzt alles streicht, das wird heißen, nach den Olympischen Spielen ist auf einmal noch weniger Geld da, zum Beispiel für soziale Aufgaben. In Hamburg finden jetzt schon massenhaft Kürzungen statt. Wir haben massenhaft Häuser der Jugend, wo du nur eine Sozialarbeiterin hast, die dann irgendwie ganz wenig Öffnungszeiten haben. Gut, IOC habe ich schon gesagt. Jetzt mal kurz der Stand in Hamburg. Glücklicherweise ist am gleichen Tag, als das, der Bürgerentscheid in München war, wo 66% für die Olympischen Spiele gestimmt haben, obwohl sie null Angaben haben. Sie wissen nicht, wie teuer das wird, sie wissen gar nichts. Sie wissen nur, wir kriegen die 5 Ringe, haben wir dafür gestimmt. In Hamburg hat der Norddeutsche Rundfunk eine nicht repräsentative Umfrage gemacht, hat über 6.000 Hamburgerinnen befragt und da waren 60% gegen die Olympischen Spiele. Das ist erstaunlich, weil vor 10 Jahren, 2015, hatten wir schon mal eine Abstimmung, ein sogenanntes Bürgerschaftsreferendum. Und die ganze Zeit bis zur Abstimmung am 29. Oktober 2015 waren in allen Umfragen die Befürworterinnen in der Mehrheit. Und das war der schönste Tag in meinem politischen Leben am 29. November, als so ungefähr nach einer Stunde der Auszählung auf einmal die Nein-Stimmen nach oben gingen. Und wir haben das Referendum knapp gewonnen, aber wir haben es gewonnen. Und wir merken jetzt, dass die Stimmung in Hamburg nicht pro Olympia ist. Also wir merken es, unser Senat, unsere Regierung nicht. Wir merken, dass die Medien unsere Kritik aufnehmen. Wir merken, dass die Olympia-Bewegung viel Zulauf hat. Deswegen bin ich sehr optimistisch. Letzter Punkt habe ich eben noch ganz vergessen. Wir geben jetzt schon nur für die Bewerbung dafür, dass der Deutsche Olympische Sportbund uns auswählt, geben wir 18 Millionen Euro aus. 11 Millionen Euro für wunderschöne Hochglanzveranstaltungen und 7 Millionen Euro für das Referendum. Das ist echt der Hammer. Ich war gerade am Ende. Punkt.
Punkt. So, dann auch meine Frage, was dein Lieblingssport ist und was du dir anschauen würdest, wenn Olympia käme.
Ihr habt es ja eben schon gesehen an meiner Reaktion, ich spiele selbst Basketball. Ich kann jetzt ganz stolz erzählen, ich war schon bei der deutschen Meisterschaft, aber ich gebe zu, das sind die altersbedingten für Ü-50-Jährige, also schon 10 Jahre her. Musst du nur alt sein, du musst nicht gut sein. Aber es klingt einfach cool zu sagen, ich war bei der deutschen Meisterschaft. Ich bin keine Leistungssportlerin. Ich brauche nicht Olympia, um mir meinen Lieblingssport anzugucken. Wir haben Bundesligaspiele. Du hast zur NBA schon gesagt, die jetzt ja teilweise sogar in Deutschland spielen. Wir haben in Hamburg auch massenhaft Sportveranstaltungen auf internationalem Niveau. Ich brauche nicht die Olympischen Spiele, um Leistungssportlerinnen auch die Möglichkeit zu geben, irgendwo aufzutreten.
Okay. Vielen Dank, Heike. Ich denke, ihr habt jetzt sozusagen sehr viele Argumente in den Raum gestellt, warum das unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Und ich glaube sozusagen, ihr habt auch noch mal deutlich gemacht, dass es ganz stark an Budgetfragen hängt. Heike hat auch im Vorbeigehen kurz gesagt, dass es ja tatsächlich um eine Werbung 36, 40 oder 44 gerade offiziell geht und dass es da auch sozusagen ein bisschen merkwürdig wäre, dass das die Spiele 100 Jahre nach diesen Hitlerfestspielen waren, 1936. Also ich würde mich sozusagen wundern, wenn das internationale Olympische Komitee das da zu dem Zeitpunkt nach Deutschland schicken würde. Heiko, wenn du die Argumente hier hörst, warum sozusagen die Linke in Berlin und Hamburg dagegen ist. Du hast ja auch gesagt, du bist optimistischer, dass es hier vielleicht zu den Plänen kommt. Wie schaust du da drauf, als kleines Leipzig, das Teil von Berlin Plus ist?
Ja, erstmal sind wir nicht so klein. Wir gehen da schon sehr selbstbewusst in die Berliner Bewerbung mit rein. Ich habe natürlich, also erstmal vielen Dank. Und das sind auch Argumente, mit denen man sich natürlich als Verwaltung, sag jetzt mal, stehe ich mal stellvertretend jetzt,
ja, klar,
ohne dass ich die Verantwortung übernehmen möchte, mit denen man sich auseinandersetzen muss. So, und wir haben in Leipzig einen sogenannten Stakeholder-Prozess begonnen und haben aus unserer Sicht aus einer sehr breiten gesellschaftlichen Perspektive eingeladen und mit vielen Akteuren, ich sage jetzt mal aus der Wirtschaft, aus dem Umweltbereich, aus dem Sozialbereich, weniger aus dem Sportbereich, weil die sind natürliche Partner, versucht zu erklären oder zu diskutieren, wie seht ihr eine Olympiabewerbung? Was glaubt ihr, wird einer Olympiabewerbung vorgehalten in der kritischen Debatte? Und da sind vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, Punkte gekommen wie, es wird zu teuer, es wird die Stadt quasi ein finanzieller, der im Vorfeld dazu führt, dass wir verschiedene Projekte oder verschiedene Investitionen oder Förderungen im Grunde genommen wegsparen, auf Deutsch gesagt. Und es wird, sei es mal, nicht, es wird eine so eine Eintagsfliege werden, und mit dieser Eintagsfliege hast du zu viel investiert, als dass du da für andere Veranstaltungen, die dann auch im Sportsegment eine Rolle spielen könnten, die du dann nicht einwirbst. So. Ansonsten war noch die Diskussion zum Thema Förderung des Ehrenamts. Ihr streicht jetzt an vielen Stellen weg. Und wie schafft ihr es quasi umzudrehen, dass dieses Thema auch im Ehrenamt im Leipziger Sport ankommt und dort ein Wir-Gefühl entsteht, im Sinne, es sind unsere Spiele, von unten betrachtet. So, damit muss man sich natürlich auseinandersetzen. So, ich bleibe trotzdem bei meiner positiven Grundstimmung zu diesem Olympiathema, weil ich es als Chance, sag jetzt mal, für Stadtentwicklung sehe. Ich sehe das aus meiner, sag jetzt mal, beruflichen Sportdezernentenperspektive. Und ich glaube wirklich daran, dass man, wenn man den Sport in Deutschland entwickeln will, der Sport ist in diesem Land zurzeit nicht gut aufgestellt. Und er wird auch in der politischen Sportdebatte nicht besser. Und es braucht Impulse und es braucht eine Verständigung im Sinne, was wollen wir eigentlich im deutschen Sport erreichen und auch entwickeln. Und ich glaube, dass eine Olympiabewerbung Deutschlands eine Diskussion auslöst, die sozusagen auch Sportpolitik nochmal in die Lage versetzt, auch Defizite aufzudecken, öffentlich zu artikulieren und mit diesen Defiziten auch umzugehen. Und das ist sowohl im Breitensport der Fall, wo wir ein gigantisches Thema haben in Ehrenamt, wo wir ein Riesenthema haben in der Qualität von Übungsleiterinnen, Trainerinnen und Trainern, und wo wir ein Riesensportstätten-Thema haben, im Sinne, wie schlecht ist eigentlich die Sportinfrastruktur, ist es um diese Sportinfrastruktur in unserer Stadt bestellt. Und so eine Forderung wie fünfte Sportstunde, das ist eine stinknormale Entscheidung eines jeweiligen Landtages, wie viel Sport er anbietet. Und sie schaffen es nicht. Genau. Und ich glaube, dass auch eine solche Olympiabewerbung wiederum dazu führen würde, dass der Schulsport oder überhaupt der Sport mit Kindern und Jugendlichen in eine völlig andere Richtung sich wieder bewegen würde. Ich glaube, dass das schlichtweg unterbelichtet ist, was wir da als Gesellschaft auch leisten. Und letzter Punkt, ich glaube auch daran, dass der Sport als sozialer Anker in unserem Land viel stärker wieder in den Fokus rücken sollte, jenseits vom Profisport. Also viel mehr, dem Amateursport Raum einräumen und an dieser Stelle ja, diesen Kit, den dieser Sport im Grunde in der Gesellschaft leisten könnte, dem auch wieder ein Stück weit Boden zu geben, dass es sich auch entwickeln kann.
Danke, Heiko. Ich bin jetzt auch beruhigt, bloß weil du jetzt nicht 15 Minuten lang sozusagen aus anderen Städten Perspektiven gehört hast, dass du gleich von deiner Idee abrückst. Das ist gut, das wäre jetzt auch verwunderlich.
Das schafft ihr heute nicht.
Ja, ihr wollt ja nachher noch was trinken gehen, mal schauen. Genau. Ich würde euch beiden nochmal die Möglichkeit geben zu reagieren, vielleicht in einer anderen Reihenfolge, und dann würde ich gerne öffnen und mit euch diskutieren.
Mhm. Sehr gerne. Ihr seid vielleicht jetzt erstaunt, dass ich sage, in vielen Punkten stimme ich halt dazu. Ich stimme dir zu, wenn du über Förderung des Ehrenamtes sprichst. Ich stimme dir zu, wenn du sagst, Sport ist ein sozialer Anker. Ich stimme dir zu, wenn du sagst, Sport ist in Deutschland zurzeit nicht gut aufgestellt. Ich stimme dir nicht zu, tut mir jetzt leid, wenn wir in einer Partei sind, ich stimme dir nicht zu, dass wir dafür die Olympischen Spiele brauchen, sondern ganz im Gegenteil ist meine Befürchtung, was ich schon gesagt habe, wir haben danach nicht mehr das Geld. Und ich finde gerade, Förderung des Ehrenamtes heißt ja, wir haben nicht nur Schwierigkeiten, genug Trainer und Trainerinnen auszubilden, wir haben Schwierigkeiten, sie überhaupt zu finden. Und das hängt eben damit zusammen, dass erstmal Leute weniger Zeit haben, aber auch wenn sie es machen, sie vielleicht teilweise dann weniger in ihrem normalen Job arbeiten. Die bräuchten also mehr Geld. Das heißt, es hängt wieder alles am Geld. Dann sage ich, es ist besser, ich setze das Geld dort ein, als dass ich jetzt erstmal die Olympischen Spiele ranhole. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt diese Untersuchung von Sportwissenschaftlern, nicht von solchen Dödels wie mir, die eindeutig sagen, es gibt nicht mehr Breitensport nach den Olympischen Spielen. Und in Hamburg, das ist einer der positiven Effekte, die wir nach 2015 hatten, weil der Senat ist da mit vielen Versprechungen angetreten und hat dann zwei verschiedene Strategien entwickelt. Aktuell heißt diese Strategie Active City. Und sie haben ganz viel Sportangebote geschaffen. Sowohl haben sie die Vereine unterstützt, als auch, dass sie im öffentlichen Raum verschiedene Sportangebote machen. Das führt dazu, dass bei uns der Hamburger Sportbund, so heißt bei uns die Dachorganisation, wo alle Vereine drunter sind, dass der regelmäßig Zuwachs hat. Auch jetzt einen enormen Zuwachs. Und den Zuwachs hat er auch, wenn ich jetzt mal die Leute, die übrigens auch als Sportlerin zählen, die als Fans bei FC St. Pauli und beim HSV eintreten, auch wenn ich die abzähle, sind zig 10.000 pro Jahr, auch wenn ich die abzähle, die Vereinsmitglieder werden, haben wir immer noch einen richtigen Zuwachs. Das heißt, diese Active City, was Hamburg danach gemacht hat, war super. Das war aber nur möglich, weil Hamburg das Geld gespart hat, was in die Olympischen Spiele reingegangen ist. Also von daher ist es nochmal aus meiner Sicht ein Grund dafür zu sagen, macht es nicht. Also wir in Hamburg, hoffe ich, und wir werden dran arbeiten. Aber ich finde diesen Punkt zu sagen, Sport hat eine super hohe Integrationskraft. Ich wüsste eigentlich kaum was anderes, wo du so gut Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, aus verschiedenen auch Herkünften, wir haben das als 2015, in der viele Menschen nach Deutschland kamen, haben wir unheimlich viel Integrationsleistung im Sport gehabt. Und das ist super, weil ich kann Basketball spielen, ohne dass ich die deutsche Sprache kann. Ich könnte auch da Basketball spielen, wo ich nicht die Sprache kann. Und das ist einfach etwas, was sich trotzdem verbindet. Und ich weiß auch, ich habe früher Betriebssport, auch Volleyball mal gespielt. Und da haben zum Beispiel ja Leute mitgespielt, die waren irgendwie 3 Etagen über mir, meine Chefs und Chefin. Aber beim Sport zählt das alles nicht. Und das sind alles Sachen, die kannst du wirklich mit Sport machen. Deswegen, da sind wir uns 100% einig. Ich habe ja auch zu Anfang gesagt, wir sagen in Hamburg 100% Ja zu Sport. Aber wir wollen eben wirklich den Sport fördern, den alle Menschen in Hamburg nutzen können. Wo noch viel, viel mehr Leute wir gewinnen wollen dafür, dass sie in Hamburg auch Sport treiben. Schon nur 3,5 Minuten, hole ich nachher nach.
Ja, danke. Ich glaube, das ist ja total deutlich, dass euch und wahrscheinlich auch viele im Raum diese Begeisterung für Sport eint. Und die Frage ist sozusagen eher, wie kommt die am besten zu tragen? Christian.
Ja, also ich kann da natürlich auch an Heike anknüpfen. Ich glaube, was wir feststellen können, ist, glaube ich, die Basis ist eigentlich da. Ne? Also wir in Berlin, wir haben das Label Sportmetropole Berlin. Und ich könnte, oh Mensch, Zufall, da müssen wir uns vielleicht mal streiten, wer ist die echte Sportmetropole?
Wir müssen sich streiten.
Nein, aber nein, wir haben eine gute Basis und eigentlich wird auch immer argumentiert, eigentlich haben wir in Berlin, eigentlich jedes Wochenende Olympische Spiele. Also wir haben jedes Wochenende große Events, jedes Wochenende sind viele große Veranstaltungen, Breitensport wird gefördert und die Menschen sind jetzt da schon in den Vereinen und wie gesagt, alle, sage ich mal, Vereine platzen aus den Nähten. Das ist ja wirklich eine objektive Beobachtung. Ja, trotz aller Krisen in den letzten Jahren, Sportvereine haben einen riesengroßen Zulauf. Aber es stimmt einfach die Infrastruktur nicht. Und das heißt also, wir sind jetzt ja auch in der Pflicht, und das war auch mein Argument gegenüber dem Landessportbund, nicht erst, sage ich mal, die Kinder und Jugendlichen, die jetzt irgendwie auf Plätze warten, in den Vereinen zu vertrösten auf 36, 40, 44, sondern jetzt sozusagen den Booster anzuschieben. Und es tut mir leid, ich muss natürlich ein bisschen mit der Lokalpolitik hier ein bisschen da reingrätschen. Wir haben einfach eine andere Haushaltsrealität in Berlin. Wir haben einen Senat, der hat uns einen Haushaltsentwurf gegeben, wo er noch nicht mal die Bewerbung für die Olympischen Spiele reingeschrieben hat. Dann kam er später um die Ecke und hat das klingt jetzt etwas technisch, als pauschale Minderausgabe reingestellt. Das heißt also, es ist gar nicht mehr Geld noch mal nachträglich reingeflossen, sondern das soll jetzt aus diesem eigenen Haushalt wieder rausgespart werden. Allein daran messe ich sozusagen auch diesen Senat, wie ernst es er meint. Sportstättensanierungsprogramm war der Punkt, den der Landessportbund in der Haushaltsaufstellung kritisiert hat. Nicht genug Geld da für die Berliner Bezirke, die das dann brauchen für ihre Hallen. Und von der Koalition ist nicht nachgelegt worden, obwohl die Bezirke viel mehr leisten können und leisten wollen, um ihre Hallen wieder in Ordnung zu bringen. Wie gesagt, auch das Thema Inklusion, auch ein interessantes Beispiel. Es ist auch für uns immer wieder als Beispiel genannt worden, wir machen was für die Inklusion. Am Ende des Tages in Haushaltsberatung habe ich die Frage danach gestellt, wo sind denn die inklusiven Typensporthallen geblieben, die ihr versprochen habt. Alle rausgestrichen, haben wir kein Geld dafür, Pläne sind da, aber werden nicht umgesetzt. Das heißt also natürlich messe ich aktuell als Abgeordneter den Senat an seinen Taten und weniger an seinen Versprechen für eine Zukunft, die irgendwann einmal eintreten soll. Deswegen finde ich, muss man diese Diskussion finde ich auch immer ein bisschen erden und gucken, was passiert eigentlich an der Basis. Ich habe jedes Verständnis dafür, für Vereine, für Bezirkssportbünde bei uns, die sich davon etwas versprechen. Keine Frage. Aber ich denke, wir müssen da die Haushaltsrealität sehen. Und entsprechend denke ich auch als gewählte Politikerinnen und Politiker die Tatsachen nehmen und mit denen arbeiten. Und über das Thema Beteiligung könnte ich vielleicht auch nochmal sprechen, weil wie gesagt, da hat der Senat ein absolutes Fiasko aus meiner Sicht erzeugt. Die wollen jetzt ab Februar irgendwann anfangen, mit den Berlinerinnen und Berlinern zu sprechen. Und der Münchner Bewerbungszug ist schon in voller Fahrt. Also ich gebe diesem Senat eigentlich nur noch wenige Chancen darauf, daraus noch irgendwie eine zustimmungsfähige Bewerbung zu machen für den DOSB.
Dankeschön. Ich glaube, es gibt hier eine Reihe an Themen, die wir noch vertiefen könnten, aber würden euch jetzt gerne erstmal das Wort geben und gucken, was euch besonders interessiert. Es ist eine Veranstaltung von der Linken, daher würde ich sozusagen versuchen, doppelt zu quotieren. Das ist nur mit dem möglich, was ich aktuell sehe. Also ich würde sozusagen Frauen und Männer abwechselnd dran nehmen und natürlich erste Rednerinnen ein bisschen nach hinten stellen. Also wenn ihr zum zweiten Mal eine Frage stellt, kommen erstmal die anderen dran. Ihr seid herzlich eingeladen, euch auch kurz vorzustellen, wenn ihr mögt. Und ich würde sagen, wir machen so 3 Minuten maximal. Ihr dürft natürlich auch ein Statement geben. Es muss nicht eine Frage sein. Wir sammeln ein paar Punkte, 3, 4, 5, gucken mal, wie viele Meldungen als erstes kommen, beantworten die und gehen dann immer jeweils in die nächste Runde. Was beschäftigt euch, was möchtet ihr besprechen bezüglich Olympia? Jens und dann hier und dann hier.
Hallo, ich bin Jens vom Linkstedt. Heiko, ist schon absehbar, was für große Infrastrukturprojekte vielleicht zukommen im Rahmen dieser Bewerbung? Ich sage jetzt mal City-Tunnel oder sowas.
Infrastruktur, ja.
Wart kurz.
Achso, Entschuldigung.
Ja. Dann bitte dort.
Hallo, ich bin Jules, ich bin auch bei der Linken. Ich habe noch keine gute Vorstellung davon, was dieses Berlin Plus genau für Leipzig bedeutet. Also wie sieht das aus, wenn wir sozusagen dieses finden wir bestimmte Sportarten? Sind das, also sind dann die Effekte auch wirklich für uns da oder bleiben die größtenteils in der Liga?
Dankeschön. Hier vorne?
Ja, Transparenzhinweis, Peter Maas mein Name, ich leite das Umweltamt der Heiko in der Stadtverwaltung. Ich würde mich dementsprechend ein bisschen zurückhalten, wenn man mit Dieter Link, das ist meine reine Privatmeinung, du machst mir es leicht, Fragen stellen ist ja besser, als wir selbst mit es abzugeben. Ich glaube, Frage ist, wie seht ihr das, was wir hier auch sehen, ist, dass wir aus Leipzig immer von der kommunalen Ebene argumentieren. Ne? Nicht nur von der Landesebene als Stadtstaat bei euch, gibt es nochmal eine besondere Dynamik. Und die Frage, die vor uns einfach steht, deswegen haben wir auch erstmal ein klares Votum im Stadtrat bekommen, ist ja letztlich diese Sportstadt Leipzig, die, ich finde das auch schön, dass ihr in diesen altehrwürdigen Saal heute gegangen seid. Also man sieht ja, was vorhanden ist und man sieht auch, es gab mal bessere Zeiten für dieses Thema Sportstadt Leipzig. Und es ist natürlich der Kampf der Kommune zu schauen, wie kann ich das entwickeln, wie kann ich die Infrastruktur, die schon da ist, deswegen gute Frage, Heiko wird dazu sicherlich auch was sagen, die vorhanden ist, gerade in diesem Sportforum-Komplex, wie kann ich die erhalten, wie kann ich die weiterentwickeln, wie kann ich überhaupt die Marke Sportstadt Leipzig am Leben erhalten, mit all dem an Lebensqualität und was es auch für den Sport bedeutet. Mein Eindruck ist, ich bin da jetzt nicht vom Fach, wie gesagt, ich bin vom Umweltamt, man sieht mir auch an, Sport ist nicht meine größte Leidenschaft im Leben. Ja, habe ich schon den Eindruck, dass der Sport in dieser Stadt wahnsinnig unter Druck steht, weil das nun mal keine echte Pflichtaufgabe ist und das Land sich aus Finanzierung zurückgezogen hat und der Bund sowohl im Spitzensport wie im Leistungssport. Das würde mich auch nochmal interessieren, sicherlich auch wie ihr das seht, diese Verbindung Spitzensport-Leistungssport. Profitieren die überhaupt voneinander oder sind die vielleicht sogar Antagonisten? Kämpfen sich vielleicht sogar um dieselben Mittel? Ja, also vielleicht auch die Frage an die Landespolitik, jetzt mal in die Schuhe der Kommune zu gehen. Erstens könnt ihr es nachvollziehen, zweitens welche Hinweise habt ihr? Die Perspektive ist eine andere. Klar, die erwarten im Wesentlichen Fördermittel vom Land und vom Bund, das mal deutlich auch zu sagen. Es ist eine andere Haushaltsverantwortung, die wir auch haben. Wobei, wir können mal sagen, der Haushalt sieht nicht unbedingt besser aus als in den Ländern.
Alles klar, Dankeschön. Gibt es noch eine Frau, die noch eine Frage hat? Conny, Nancy?
Später.
Frage habe ich keine, also außer einfach selber vielleicht, aber so viele. Ist da jetzt zum Beispiel zum Turnfest, zur FIFA-EM, weil ich an einem Rücken mitgewirkt habe und da kann man so wirklich einen total differenzierten Blick habe auf Co-Sport-Events, Organisation von Co-Sport-Events. Ich bin auch hier beim Roten Stern und Ehrenamt tätig und ich kann halt einfach nur die Seite aus betrachten. Ich war letzte Woche erst Sportlerin der Erdbeerung im Landtag und habe dann natürlich auch die Meinungen der paralympischen Athletinnen bekommen, die sich natürlich dann sehr vehement für olympische Spiele aussprechen, einfach aus dem Grund, weil sie sich dann nicht repräsentiert fühlen und insbesondere noch in ihrem eigenen Land, wenn man es halt so will, ne? Sich dann eben auch besonders gesehen fühlt und dann eben auch sehen, dass ihr Sport einfach auch hier bei uns eine gewisse Wahrnehmung empfindet. Deswegen sage ich, ich habe ein ganz klares Jein auch. Also.
Dankeschön. Dann hier vorne.
Ich habe verschiedene Fragen. Erstmal wird immer das Thema Bürgerinnenbeteiligung erwähnt. Da gab es bis jetzt nur so Werbeveranstaltungen. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, wer in diesem Golf für Leipzig drin sitzt im Vorstand, das ist ja Manager, Anwälte, Unternehmerinnen, wo ich mir dann denke, ja, haben die vielleicht irgendwelche Interessen? Oder sprechen die für alle Bürgerinnen und Bürger? Wieso gibt es in München, in Hamburg und wahrscheinlich, wenn ich mich nicht irre, im Ruhrgebiet Bürgerinnenentscheide? In Berlin weiß ich nicht, ob es da gab es irgendwelche vielleicht rechtlichen Probleme, aber in Leipzig würde es ja gehen, eigentlich. Warum gibt es das nicht? Also direkt einfach die Bevölkerung fragen. Dann steht auf der Präsentation, die eventuell jetzt wieder aufliegen haben, dass Möglichkeiten und Herausforderungen benannt werden sollen. Da fehlen bis jetzt halt Zahlen, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und ich habe mir halt vom Sportausschuss in Berlin mal so die Wortprotokolle durchgelesen. Ja, das klang halt alles nicht so gut, wenn man sich die Zahlen so anguckt. Und da hatten Sie auch diesen Professor Dr. Holtemöller, der gemeint hat, dass diese sogenannte Stadtrendite, wie es in Berlin genannt wird, wissenschaftlich nicht erwiesen ist. Also das würde dann halt nur kosten erstmal. Und was bringt's? Und Genau, und dann halt noch so die Frage, die auch schon vielleicht im Klang, was bringt das denn den Ton halt in der Breite für die Bevölkerung, wenn da jetzt hier für Spitzensport was gebaut wird?
Alles klar. Ja, vielen Dank. Thomas, ich nehme dich in der nächsten Runde da. Machen wir erstmal die fünf Fragen. Das sind relativ viele Details, zu denen Heiko sich schon äußern muss. Und genau, ihr auch die Einladung für die breiten Fragen.
Ja, also zum Verkehr. Es gibt die Überlegung der, sag jetzt mal, Aktivierung des S-Bahn-Netzes. Also dieser, sag jetzt mal, dass die Verbindung ist Flughafen, Messe, Hauptbahnhof, Süden, um irgendwie Markkleeberg so zu aktivieren, dass der Kanupark eine leistungsfähige ÖPNV-Anbindung bekommt, die aktuell nicht da ist. Es gibt keinen zweiten Ost-West-Tunnel, diese Diskussion führen wir nicht. Es soll quasi ein Fahrradschnellweg auf dieser Nord-Süd-Route etabliert werden, von der Messe bis zum Kanupark, unter Anbindung dieser, sag ich mal, der wichtigsten Herzsportinfrastruktur. Und das Verkehrsdezernat hat das autonome Fahren, ich sage es mal, hineingeschrieben im Sinne einer Olympic Lane auf der B2. Das heißt, dort soll quasi die zukünftige Mobilität dann auch aktiviert ausgebaut werden. Das jetzt mal als Stichwort. Dann war die Frage...
Berlin Plus, was für Leipzig das bedeutet konkret?
Richtig. Also wir sind mit... Also die Aufteilung ist immer 70-30. 70% sollen im Kern, in der Kernstadt in Berlin stattfinden. Und Berlin hat zu uns gesagt im Rahmen der Bewerbung, sie haben nicht alle Sportstätten, die quasi olympiareif sind. Wir waren ja dabei mit dem Kanupark. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir können uns vorstellen, wir stellen euch unsere Sportinfrastruktur zur Verfügung. Und das wäre die Quarterback Immobilienarena, allerdings ausgebaut auf 15.000 Zuschauer, was wir sowieso machen müssen, weil wir die Arena sanieren müssen. Dann eine neue Ballsporthalle, das ist immer der Wunsch vom SCDFK, HCL daneben gestellt, die Red Bull Arena im Sinne für ein Fußballstadion, dann die Halle 1, die Messehalle, wo die Europameisterschaften jetzt im Turm, im Rahmen des Turnfestes stattgefunden haben. Wir haben den Kohlrabi-Zirkus angeboten, quasi für, ich sage es mal, moderne Trendsportarten, Speedklettern etc. Könnten wir uns vorstellen, muss aber nicht. Und wie gesagt, dann der Kanupark in Markkleeberg. Und dann können wir uns vorstellen Handball, wir können uns vorstellen Fußball, wir können uns vorstellen Fechten. Aber das wird die nationale, internationale Diskussion zeigen, wo die Sportarten denn tatsächlich dann stattfinden sollen. Und da lassen wir den Berlinern, sage ich ganz offen, an der Stelle den Vortritt. So, jetzt war die Frage...
Sportstadt unter Druck?
Sportstadt unter Druck. Also natürlich, jetzt sage ich mal, das muss ich natürlich zugeben, hier sitzen zwei Bundesländer mir gegenüber. Ich habe nur wiederum das Glück, ich adressiere vieles an Bund und Land. Mhm. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Sportinfrastruktur in der Stadt Leipzig zu 90% gefördert wird. Aus dem Bundes- und Landeshaushalt. Das Land hat sich committed. Es gibt den Letter of Intent. Ministerpräsident, Oberbürgermeister haben den im vergangenen Sommer unterzeichnet. Das Land hat sich erklärt zur Unterstützung, sei es mal Olympia Berlin Plus. Hat man ja auch in dem Film gesehen. Und damit ist Leipzig gemeint. Und das Land wird quasi aus den Investitionsmilliarden des Bundes, die in den Freistaat Sachsen fließen, quasi einen Teil dafür für die Olympia-Infrastruktur Leipzigs reservieren und zur Verfügung stellen. So ist quasi jetzt die politische Diskussion in Dresden. Und damit, ich sag's mal, ist unser Anteil 10% vielleicht, wir werden sehen. Und so gehen wir auch quasi in diese Olympiaplanung jetzt rein.
So. Die letzte Frage war noch Bürgerbeteiligung.
Bürgerbeteiligung. Das ist richtig, ein wichtiger, ein guter Punkt. Das kann aber, glaube ich, der Abgeordnete aus Berlin noch mal besser sagen, was in Berlin geht oder nicht geht. Und wir haben immer gesagt, wir fallen den Berlinern an der Stelle nicht in den Rücken. Wenn die keinen Bürger Also wenn die das, was sie in München jetzt gemacht haben, in Berlin nicht hinbekommen, dann muss das nicht zwingend in Leipzig stattfinden. Das diskutieren wir aber gerade noch aus. Es ist nicht vom Tisch. Es ist nicht vom Tisch. Aber es ist quasi, aktuell versuchen wir es, sag ich mal, mit einem Stakeholder-Prozess, mit dem einstimmigen Ratsbeschluss im Leipziger Rat, quasi mit dieser Form von politischer Beteiligung, sag ich mal, ein Stück weit Beteiligung auch zu initiieren. Ja.
Okay. Gut, dann hier.
Schmidt als erst, sehr gerne. Zu dem, was du gesagt hast, Paralympische Spiele. Bei uns in Hamburg ist das so, dass versucht wird, den Kritikerinnen zu unterstellen, weil ihr gegen die Olympischen Spiele seid, seid ihr gegen die Paralympioniken. Also ihr seid sozusagen als moralisch aufgewerteter Punkt, ihr seid nicht dafür, dass die, was du gesagt hast, sich irgendwie auch präsentieren können. Das, finde ich, ist immer eine geschickte Taktik vom Senat, aber entspricht auch überhaupt nicht den Realitäten. Also wir haben in Hamburg im Sportausschuss eine Anhörung gehabt und dann haben uns Leute vom Hamburger Sportbund gesagt, es ist ja super, dass ihr barrierefreie Sporthallen baut. Ihr vergesst aber die Zuwegung. Das heißt, du hast eine geile barrierefreie Sporthalle, aber du kommst im Rollstuhl nicht hin, weil das Stufen sind vom Parkplatz oder wo auch immer. Deswegen kann ich auch da mal wieder sagen, wenn ich was für also für Menschen mit Behinderung machen will, die Sport treiben will, auch dafür brauche ich nicht, aus meiner Sicht nicht die Olympischen Spiele. Wir haben von Spitzensportlerinnen gesprochen. Ich habe hier eine Untersuchung, Moment, oder das Richtige zitieren, die ist aus 2019. Danach ist von der Deutschen Sporthilfe 2019 erstellt worden. Der durchschnittliche Stundenlohn eines deutschen Olympiateilnehmenden war damals 7,41 Euro. Das lag auch damals schon unter dem Mindestlohn. Und damit gehe ich jetzt mal über zum IOC, mit den Knebelverträgen des IOC. Das IOC sagt nämlich zum Beispiel, dass die teilnehmenden Sportlerinnen dürfen nach der Rule 40, also nach dieser Vertrag ist, war damals 3000 Seiten, jetzt hat er noch 700 Seiten, das verbietet den Sportlerinnen, kurz vor, während und kurz nach den Spielen eigene Sponsoren zu präsentieren. Auch nicht auf den eigenen Social-Media-Kanälen. Die Sportlerinnen dürfen nun, das gab es beim Bundeskartellamt ein Verfahren, die Sportlerinnen dürfen nun bei der Eröffnungsfeier und der Abschlussfeier Kurzvideos drehen und auf ihren Kanälen hochladen, aber weiterhin nicht zu Werbezwecken nutzen, so als wären sie lediglich Fans. Geld verdienen dürfen sie also als Hauptattraktion nicht. Also das sind alles, und ich habe das Stichwort Knebelverträge genannt. Das IOC wird, also wahrscheinlich ja auch mit euch, oder seid ihr Anhänger vom Anhängsel von Berlin, das IOC schließt mit den Gastgeberorten Verträge ab. In diesen Verträgen ist zum Beispiel geregelt, dass die Top-Sponsorin, so wie Coca-Cola und was ich wer alles dabei ist, dass die Top-Sponsorin überall die Hand drauf haben. Das heißt, und ich kenne jetzt den aktuellsten Vertrag nicht, wir wissen ja noch keinen Entwurf. Mhm. Das heißt zum Beispiel, dass im Umfeld der Sportstätten, im Umfeld von 500 Metern, ausschließlich die Produkte der Top-Sponsoren verkauft werden dürfen. Das heißt, wenn du da irgendeinen kleinen Kiosk hast, der, was ich weiß, Pepsi verkauft und nicht mit Coca-Cola, kann er oder sie knicken. Also es sind Eingriffe, die das IOC macht, wo du echt was unglaublich ist. Dann habt ihr vielleicht in Leipzig ein bisschen Glück, aber in Hamburg müssten wir die sogenannten Olympic Lanes, also die olympischen Straßen, freimachen. Das waren in Paris 185 Kilometer. Die wurden dann immer zu bestimmten Zeiten komplett gesperrt für anderen Verkehr, weil da über 260.000 Akkreditierte drauf fahren durften, damit die zwischen den einzelnen Sportstätten hin und her kommen. Wir haben dann in Hamburg sehr gute Erinnerungen, als wir 2017 den G20-Gipfel hatten, da ist nämlich Hamburg lahmgelegt worden. Da sind die Straßen gesperrt worden. Ich als Radfahrerin war begeistert, ich konnte nicht so toll Fahrrad fahren. Aber das hast du dann jetzt, und der Gipfel war zwar, der Gipfel war echt der Gipfel, aber der Gipfel war 3 Tage in Hamburg. Wir haben ungefähr eine Woche diese Sperrung gehabt. Wir reden aber hier von Olympischen Spielen, die letztendlich 3 Wochen sind. Und das steht auch alles in den Verträgen. Ich meine, klar, das wäre ein bisschen doof, wenn ein Wettkampf beginnt, die Sportlerinnen sind nicht da, aber genau. Ich habe nachher noch mehr. Frag mich doch nochmal zum IOC.
Alles klar, Christian.
Ja, ich will mal kurz einen anderen Einstieg wählen. Ich fand Kampf der Kommunen ganz interessant. Ich will es einfach mal kurz anders aufdröseln. Meine Grundkritik oder viele Kritik auch aus der Linken oder aus anderen Teilen kommt ja auch gerade an diesen Prozess, der hier gerade stattfindet. Diese Konkurrenzsituation zwischen den Städten, zwischen Hamburg, zwischen München und Berlin und der Rhein-Ruhr-Region. Und das, finde ich, ist eigentlich auch ein Fakt, der oftmals gar nicht so sehr stark beleuchtet wird. Der DOSB hat aus meiner Sicht gar kein Konzept und oder hat zumindest dafür gesorgt, dass sich jetzt, wie gesagt, Städte mit Millionen versuchen, mit Beteiligungs- und Werbekampagnen, Öffentlichkeitskampagnen und Konzeptarbeiten sich zu präsentieren. Aber am Ende kann es ja dann nur eine Siegerin, einen Sieger geben. Das heißt also, wir sind jetzt eigentlich schon in einem ziemlich aufreibenden Kampf der Städte angelangt. Und das alles kostet Geld, bereits jetzt schon. Und ich finde, es sei mir verziehen, ich finde auch gerade diese Konzeptlosigkeit hat dazu geführt, dass, finde ich, jedenfalls das Berlin-Plus-Konzept aus meiner Sicht nur ein halbgares Konzept ist. Weil ich mir vorgestellt habe, das habe ich auch Herrn Nieroman schon gesagt, ein völlig anderes Berlin-Konzept vorgestellt hätte, was viel mehr diesen Hauptstadt-Transformationsgedanken, vielleicht 50 Jahre Einheit, Hauptstadtfunktion, viel stärker betonen müsste. Und ich finde, das ist eigentlich gerade der strategische Nachteil von Berlin, dass es eigentlich auch vom Konzept her gar nicht so sehr darauf ausgerichtet ist, sozusagen diesen Hauptstadt-Bonus, nenne ich das jetzt mal, in den Vordergrund zu rücken. Deswegen bin ich da wirklich mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, was dieses Konzept angeht. Und dann mache ich mal den Schlenker auch zu der Beteiligung. In Berlin haben wir nur den Volksentscheid von unten, nicht von oben. Und als Linke sind wir auch strikt gegen einen solchen Volksentscheid von oben, weil wir das als ein direktdemokratisches Instrument sehen und nicht die Macht dem Senat per Verfassungsänderung geben wollen, dass er Volksentscheide initiieren kann zu Themen, die ihm gerade mal so passen. Also Tempelhofer Feld ist genauso ein Fall bei uns, wo wir seit Jahren ein Gerange darum haben und wir finden, direkte Demokratie gehört in die Hand sozusagen des Souveräns und gehört jetzt nicht in die Hand der Exekutive der Regierung, wo sie dann immer mal, wenn sie lustig ist, einen Volksentscheid macht. Aber Beteiligung ist tatsächlich ein ernstes Wort, weil tatsächlich im Februar wollen sie anfangen mit einer Beteiligung über eine Plattform, dann wollen sie jetzt noch ein Kuratorium gründen, was sie beraten soll und dann soll es eine Vorlage an das Abgeordnetenhaus irgendwann geben, alles irgendwie in dem nächsten Jahr. Und im September haben wir Wahlen in Berlin. Unsere Sicht darauf ist, wir sollten, wie gesagt, diese Wahl in Berlin auch zu einem Volksentscheid über Olympia machen. Ein echter Volksentscheid, der kommt sowieso, weil ab Januar fängt dann die Unterschriftensammlung an und dieser Volksentscheid wird dann nach der Entscheidung vom DOSB kommen. Das heißt also, im Falle einer positiven Bewerbung von Berlin würde dann am Ende aber dann das Votum der Berlinerinnen und Berliner noch kommen. Wir sind gespannt, wie gesagt, wie die Verantwortlichen dann damit umgehen werden. Lass mich vielleicht noch mal eine Sache sagen zum Thema Investitionen. Das ist ganz spannend, weil ich finde, wir müssen uns auch die Frage danach stellen, wenn wir gerade, sage ich mal, diese Investitionen, die durch Olympia kommen sollen, dann real umsetzen wollen, kommen wir natürlich, wie ich finde, jedenfalls in ein strategisches Dilemma. Das diskutieren wir sehr kontrovers. Denn wir haben die Befürchtung, dass Investitionen in Berlin eigentlich dann in der Perspektive nur noch mit dem Olympia-Label durchgeführt werden können. Und da kommen wir, glaube ich, in eine strategische Falle und in ein Dilemma. Und wir haben jetzt schon einen riesigen Sanierungsstau in allen Bereichen. Und dann Olympia birgt die Gefahr wirklich, dass wir unsere Investitionsstrategie über die nächsten Jahre und Jahrzehnte nur auf dieses Thema ausrichten werden. Und dann kommen wir zum Thema, kannibalisieren sich dann hier nicht unsere eigentlichen wichtigen Investitionen, die wir auch noch tätigen wollen. Und das ist ein ganz großes Thema und beschäftigt uns noch, sage ich mal, sehr. Wir haben genauso wie ihr die Diskussion über das Sondervermögen vom Bund. Also all diese Themen liegen auf dem Tisch und Olympia wird uns das noch richtig schwer machen. Und der Senat hat ja auch noch viele andere Themen, Expo, IBA. Gut. Das kommt alles noch mit dazu.
Gut, vielen Dank euch. Dann gehen wir jetzt in die zweite Runde und beginnen da mit Thomas. Dann nochmal Nancy, dann Kilian, dann Thomas.
Ich war selbst im Reha-Sport gewesen. Ich habe gesehen, dass unsere Trainer manchmal 10 Gruppen leiten müssen, dadurch andere Spurfälle aushalten. Es kann nicht sein, dass Vereine wie Roter Stern auf Spenden angewiesen sind, um Toiletten zu bauen und man gibt so viel Geld für Olympia aus. Ich bin ein Gegner, ich bin komplett ehrlich. Und wie soll das danach weitergehen? Man zahlt, als ich musste, also was ich gerade in der Anführung habe, ich habe in einem Haus aus dem Reha-Sport, weil ich bin, haben wir Reha-Sport, also man hat angefangen mit Ich habe das Jahr 49 auf der Zeit. Noch Augenhalt, das war mein Reha-Sport. Und ich verdiene wenig, weil ich halt Buchhalter bin, bei 190 Euro. Und das kann ich sehen. Und die Trainer sind total überfordert. Es sind vor allem Gruppen aus, es haben Gruppen nicht gemacht. Man kriegt keine Trainer. Wir mussten teilweise selbst Heim bezahlen. Wir mussten ausweichen, weil hier alles besetzt war in der Universität hier. Und wir mussten selbst in die Soccerhalle ausweichen und wir mussten selbst die Soccerhalle bezahlen. Wir als die Leute, die das die auch eher Leute sind, noch extra zu unserem Beitrag dazu. Und so eine Stunde in der Soccerhalle kostet 60 Euro. Plus Teil und alles drum dran. Und alles selbe Sachen. Uns kaufen. Ich musste mein ganzes Torzeug selber kaufen, außer wir hatten kleine Turniere, die wir uns auch gestrichen haben. Ich habe Hallenfußball gespielt, also Futsal, und ich musste mein Zeug selber kaufen. Und dann kommt man locker auf, wenn man einen Profi-Trainer, also wenn ich habe kein Profi-Zeug gehabt, ich habe bloß Profi-Handschuh gehabt, aber wenn man sowas kauft, ist man schneller bei 500 Euro. Das ist so meine Frage, wie es da weitergehen soll und wie das dann in Spanien Sport funktioniert.
Vielen Dank dir, Thomas. Auch nochmal die Einladung, dass ihr euch kurz vorstellt. Kilian?
Ja, Kilian, überraschenderweise auch Mitglied dieser Partei. Und ich wollte aber auch noch was anderes sagen, nämlich ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Und Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu Berlin und Hamburg, wer sich da sportmäßig auskennt, wir haben Segeln, Kitesurfen, den FC Hansa Rostock und danach ist auch irgendwo Schluss. Und das ist so eine Perspektive, wo ich auch nochmal euch fragen wollte, wie ihr das seht. Nämlich die ostdeutsche Perspektive. Wir haben in diesem Jahr 35 Jahre Deutsche Einheit gefeiert, nur ist irgendwie den Veranstaltern auch, die haben irgendwie vergessen, die Ostdeutsche zu der Feier einzuladen, aber nur Westdeutsche auf den Punkt zu gehen. Und wenn wir jetzt tatsächlich über 2040 reden, dann wäre das 50. Jahr der Deutschen Einheit. Also eigentlich auch ein guter Anlass im Vergleich zum Beispiel zu 36, wo ich durchaus verstehen kann, dass man sagt, wir wollen jetzt nicht unbedingt aber 50 Jahre Deutsche Einheit wäre doch schon auch ein schöner Anlass, sich als Gesamtdeutschland zu präsentieren. Und ich sage auch ehrlich, zu dem, was jetzt aus Berlin und Hamburg gesagt wurde, ehrlicherweise, ich halte diese beiden Bewerbungen für am wenigsten aussichtsreich. Also ich finde das Ruhrpott-Konzept eigentlich recht vielversprechend. Ich denke auch in München einfach, dass da sitzt einfach viel Geld. Also die können sich das auch einfach eher leisten, als wir mit unseren angespannten Haushaltslagen. Aber ich finde es irgendwie trotzdem wichtig, dass man die ostdeutsche Perspektive nicht wieder außen vor lässt. Und ich kenne das aus dem Bauch aus Rostock. Da hatte man sich auch ganz aktiv beworben, dass man sagt, hey, wir können bei uns die Segelwettbewerbe zum Beispiel machen. Das wäre total toll. Und da haben eigentlich mehrere Rostock so ein bisschen außen vor gelassen. Also selbst wenn man sagt, wir holen jetzt die Spiele nicht nach Berlin, inwiefern wäre es denn trotzdem möglich, dass Ostdeutschland daran partizipieren könnte? Also wir haben hier ein Zentralstadion, was sage ich mal, auf den Ruinen des Zweiten Weltkrieges errichtet wurde. Könnte man hier vielleicht sich einen Teil des Olympischen Fußballturniers hinholen, könnte man sich vielleicht nach Rostock die Segelwettbewerbe holen und sagen, ey, wir wollen nicht westdeutsche Spiele veranstalten, sondern wir wollen gesamtdeutsche Spiele veranstalten.
Mhm. Danke, Claire. Dann Thomas.
Ja, ich habe eine Frage zur Timeline. In 11 Jahren, in 15 Jahren, in 19 Jahren sind die jeweiligen Olympischen Spiele vorbei. Das bedeutet, wenn wir über Kinder- und Jugendsport reden, dann müssen die für 2036 eigentlich morgen anfangen zu trainieren. Wo? Die für 2040 müssen in 3, 4, 5 Jahren anfangen zu trainieren. Für die für 2044. Da müssen wir jetzt erstmal anfangen, Übungsleiter, Trainer auszubilden. Wie wollen wir diese Timeline halten? Ja, also 36 ist für mich schon von dem Gedanken her eigentlich vollkommen absurd. Wir können diesen Leistungssportkader gar nicht aufbauen, der dann dort benötigt wird, weil wir den Breitensport bis dahin gar nicht kriegen.
Danke, Thomas. Dann nochmal Nancy.
Wenn wir jetzt das Was wäre wenn spielen und also manchmal ist es ja auch so, manchmal kann man irgendwie nicht aufhalten, man bekommt dann halt die Zusage. Welchen Katalog an Anforderungen sollten wir stellen, auf die wir Kinder bekommen? Also mir fallen da jetzt gerade im Zuge der Organisation des Turnfests ein, wir wissen, beachten kann, bei allem, was wir gedruckt, geprintet, gestaltet und gekauft haben. Und Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade nicht so wurscht, aber also einfach so Erlernis, genau. Also einfach auch Erlernis im Sport, da gibt es ja jetzt auch ein paar Konzepte, die einfach der Verein irgendwie umsetzen soll, was gut ist, was auch Zeit ist. Ne? Aber welche Punkte können wir da noch machen, wenn wir sagen, der Mensch, dann aber eben auch der Mensch.
Dankeschön. Weil wir vielleicht einfach die vier Fragen erstmal machen und dann euch nochmal eine dritte Runde machen. Dann vielleicht meldet sich auch noch jemand. Und ich dachte mir, wir fangen einmal mit Christian an. Du durfst mir noch nicht anfangen.
Okay, gut. Dann würde ich mal anfangen. Also jetzt die Fragen, die ich mir jetzt mal aufgeschrieben hatte oder was jetzt vielleicht eher Beziehung zu mir hat, also zum Thema Bewerbung. Ne? Also das wäre mein Reden oder das, was ich auch vorhin versucht hatte, so ein bisschen zu unterstreichen. Ich würde auch nicht die Bewerbung jetzt von Berlin unbedingt als sonderlich aussichtsreich deklarieren, weil, wie gesagt, dieses Berlin Plus, es tut mir leid, finde ich zumindest aus einer Berliner Perspektive, nicht die richtigen Antworten gibt auf, ich sage jetzt mal, schon, sage ich mal, eine Bewerbung, die so ein bisschen was nach außen hin darstellt. Und da hätte ich zumindest gesagt, aber das liegt ja auch an diesen ganzen Voraussetzungen, die der DOSB geschafft bzw. nicht geschafft hat, dass man auch hätte sagen können, wir bewerben uns auf ein Zieldatum, meinetwegen genau 2040, um zu sagen, 50 Jahre deutsche Einheit, Hauptstadt Berlin, Transformation dieser Hauptstadt. Die Bundesrepublik entwickelt vielleicht ein neues Verhältnis zu ihrer Hauptstadt. Das hätte ich mir vielleicht vorstellen können. Also Hauptstadtfunktion neu gedacht. Das mit verschiedenen Aspekten nochmal einhergehen könnte, wie zum Beispiel vielleicht mal ein Deal mit Bonn finden, die sozusagen alle Institutionen in Berlin zu verankern und ich sage jetzt mal vielleicht den nächsten Schritt zu gehen, diese Hauptstadtfunktion neu zu definieren oder dann eben auch eine Diskussion zu starten, was sozusagen die Hauptstadt Deutschlands ausmachen sollte und vielleicht Stärkung dieser Funktion in verschiedensten Fragen, will ich mich jetzt nicht weiter darin ergehen, aber genau das wäre, glaube ich, ein Punkt gewesen, wo Berlin eine deutliche Bewerbung mit mehr Ausstrahlungskraft hätte hervorbringen können. Das aber lag an den Ausgangsbedingungen, denke ich. Rostock, denke ich, hat gute Chancen, wenn genau diese Rhein-Ruhr-Region kommen sollte, weil, also ich habe so gehört, dass, also wenn eine westdeutsche Bewerbung ziehen würde, tatsächlich dann auch dann die Bewerbung von Rostock als Stadt für Segelsport dann auch in Frage kommen würde. Also genau diese Verbindung habe ich zumindest gehört. Und das wäre dann, denke ich, gut für Rostock in alle Male. Und dann das Thema Kinder und Jugendliche habe ich auch genauso ja versucht, auch am Anfang nochmal zu thematisieren. Wir haben jetzt den Bedarf und nochmal, die Vereine können jetzt schon das nicht leisten, was eigentlich nachgefragt wird. Und da wäre es ja wirklich auch am glaubwürdigsten und am besten und am nachhaltigsten, jetzt die Weichen richtig zu stellen. Und ich sehe es ähnlich, dass wir da eben, wie gesagt, auf eine glorreiche Zukunft hoffen und wo wir wissen, jetzt müssten die Hausaufgaben gemacht werden. Und das bringt mich vielleicht nochmal kurz, nochmal ein bisschen Berlin-Bashing betreiben, auch zu der Ausgangslage, dass wir ja selber in Berlin bereits ja schon, ich sage jetzt mal, eine Diskussion, die auch teilweise noch nicht ganz in der Öffentlichkeit, aber halb so in Nebensätzen geführt wird, dass gesagt wird, dieser Senat betreibt diese Bewerbung gar nicht wirklich ernsthaft. Es gibt Berichte von Sportfunktionären, die jetzt noch nicht mit Namen wiedergegeben werden wollen in der Zeitung, die sagen, im Sommer hat der Senat ja nicht gemacht zur Bewerbung. Und dass vieles davon, sage ich mal, ein Aufplustern ist von unserem Senat und wenig nachhaltig, wenig wirklich ernsthaft gearbeitet wird an der Bewerbung. Insofern glaube ich tatsächlich, dass der Senat oder Berlin besser beraten wäre, sich einen Realitätscheck zu machen. Und der Realitätscheck, der kommt hoffentlich dann auch in einem Jahr bei den nächsten Wahlen.
Heike.
Kilian, du hattest nach ostdeutschen Perspektiven gefragt, wobei ich erstmal noch mal ergänzen würde, Volleyball, Schwerin, ist für mir auch ein Begriff. Ja, ne? Also und nicht hier nicht klein machen, genau. Aber das ist ja auch spannend. Also ich habe gerade noch mal auf die Liste geguckt. Die Hamburger Bewerbung würde heißen, dass Fußball in 1, 2, 3, 4, 5, in 6 verschiedenen Orten noch extra stattfindet. Und bisher waren dabei Freiburg und Nürnberg. Und da hat jetzt, diese Konzepte sind ja alle eingereicht worden am 31. Mai und der Deutsche Olympische Sportbund hat bis September Rückmeldung gegeben an die verschiedenen Bewerbungsregionen und Städte. Und da ist dann gesagt worden, mach doch ein bisschen mehr im Osten. Also beim Fußball geht weg von Freiburg und Nürnberg. Das ist die ostdeutsche Perspektive. Und das Einzige, was noch nicht erwähnt wurde, ist Suhl. Das ist, glaube ich, müsste eigentlich auch bei allen dabei sein. Suhl in Thüringen ist wohl der einzige Standort, wo du die ausreichenden Kapazitäten für den Schießsport hast. Ansonsten taucht das irgendwie nicht auf, also nicht bei uns. Und Rostock ist bei der Hamburger Bewerbung nicht dabei, weil Hamburg sagt Segeln und das alles soll in Kiel sein. Und ihr habt ja auf dem Bild vielleicht den Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein erkannt, der kann es also auf jeder Hochzeit mit, außer in München. Die machen das, glaube ich, im Tegernsee oder wo auch immer.
So, das Starnberger See wahrscheinlich.
Das München, das sich eher leisten kann, dann würden die Hamburger Pfeffersäcke sagen, wir können das besser. Aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber mir geht es darum, ich finde, mit diesem IOC dürfen die Spiele in keiner deutschen Stadt, also nirgendwo so stattfinden, bis das IOC sich nicht ändert. Zur Frage von Thomas mit den Kindern. In Hamburg haben wir verschiedene Schulen, die Sportförderung als Schwerpunkt haben, die auch teilweise im Olympiastützpunkt sind. Und da heißt es jetzt, ja, wir müssen jetzt anfangen. Also die Kinder von heute sind die 2040 mitmachen. Das finde ich aber, musst du ja sowieso machen. Wenn du willst, dass Kinder, also Sport treiben, brauchst du mehr Angebote. Wir haben in Hamburg Wartelisten beim Fußball. Da sind die Kinder nicht mehr Kinder, wenn sie endlich drankommen. Da sind sie erwachsen und dürfen immer noch nicht Fußball spielen. Aber du hast recht, das müsste man jetzt machen. Und das ist ja mal eine spannende Debatte, die wir als Linke noch gar nicht geführt haben. Wie sehr sind wir eigentlich für Leistungssport und für Breitensport? Und ich finde, du musst beides haben, aber für mich wäre der Breitensport immer noch der wichtigere Teil. Damit erreiche ich einfach mehr Leute. Aber natürlich sollen besondere Begabungen, Talente auch die Möglichkeit haben, den Leistungssport zu machen. Auf Nancys Frage mit den Anforderungen. Ich finde ja, dass du heute sagen musst, das, was alles jetzt bei Olympia versprochen wird, warum macht ihr das nicht ohne Olympia? Jetzt habt ihr doch die Kohle, jetzt habt ihr das Geld. Oder wieso glaubt ihr, dass ihr es für Olympia habt? Der Bund wird nicht die irre hohe Milliarden Euro geben. Es gibt zurzeit 1 Milliarde Euro für ganz Deutschland als Sportförderung. Für ganz Deutschland, lächerlich. Und der Bund, ihr wisst alle von den 100 Milliarden Programm für Aufrüstung, ihr wisst, dass der Bund sagt, da und dafür ist kein Geld da. Wer daran glaubt, dass dann, nachdem irre hohe Ausgaben für Olympische Spiele gemacht wurden, mehr Geld da sind, der glaubt auch, dass Zitronen falten. Punkt.
Danke, Heike. Dann nochmal an dich, Heiko.
Also die ostdeutsche Perspektive ist, also ich sage mal, ich rede nicht über 36. Ich glaube auch nicht, dass es eine Bewerbung 36 geben wird. Also wir reden, wenn, über 40 oder 44. Und wir haben das zumindest gegenüber dem DOSB klar gemacht, dass im Jahr 50 der deutschen Wiedervereinigung es auch eine deutsche Bewerbung geben muss, die damit verbunden ist. Und ich will nicht viel kritische Worte sagen, aber das ist richtig. Ich habe das bei der Berliner Bewerbung etwas vermisst, dieser Perspektive nochmal eine besondere Bedeutung einzuräumen. Das haben wir aus der Leipziger Perspektive kritisiert. Und wir haben auch für uns herausgearbeitet, dass Leipzig als Stadt der friedlichen Revolution sozusagen für Berlin Plus damit ein Stück weit der Steigbügelhalter ist, dass diese Bewerbung diese Perspektive aufnimmt. So haben wir uns zumindest verstanden und so haben wir das auch politisch deutlich kommuniziert. Hinsichtlich der infrastrukturellen Thematik will ich ganz klar sagen, die Mittel, die wir für die Fußball-Europameisterschaft ausgegeben haben, 24 oder fürs Turnfest 25, die kamen nicht aus dem Sportetat. Die kamen aus dem gesamtstädtischen Etat. Und alle Bereiche, mal aus der Perspektive eines Beigeordneten, alle Bereiche haben quasi diese Sportgroßveranstaltung finanziert. Und auch Olympische Spiele würden alle Bereiche betreffen. Und es ist nicht sozusagen immer nur isoliert, quasi darauf zu achten, dass der Sport dadurch oder der Breitensport dadurch weniger Geld bekommt. Ich glaube, das ist einfach eine falsche Perspektive. Die Frage ist aber, wie schaffen wir es im Alltag, mehr Geld für den Breitensport in die Haushalte zu bekommen? Und das ist einfach eine politische Diskussion, die wir hier und heute führen müssen. mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben und den Gewichtungen, die wir im Haushalt anstellen müssen, da haben wir alle eine Rolle. Und ich streite zumindest dafür. Wir haben heute auch mit dem Sportausschuss gesessen. Wir werden das Sportprogramm 2040 im nächsten Jahr dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorlegen. Und wir haben ganz bewusst geschrieben 2040, weil wir aus Sicht der Stadt Leipzig quasi 2026/40 einen Olympiafahrplan auch mit präsentieren wollen, wie wir es schaffen wollen, sowohl in die kommunale Infrastruktur, in die Sportstätten insgesamt, aber auch in die Unterstützung von Übungsleitern, Trainern und in die, sag ich mal, in das Ehrenamt mehr Geld zu investieren, mehr Geld hineinzugeben, damit es quasi ab 26 folgende auch ein Wachstum und eine Quantitäts- und eine Qualitätsverbesserung gibt. Und ich habe vorhin gesagt, wir sitzen hier in der DHFK. Der Freistaat Sachsen hat jetzt die akademische Trainerausbildung mit diesem Wintersemester wieder mit, ich glaube, 45 neuen Studentinnen und Studenten aufleben lassen, gibt ganz bewusst Mittel aus dem Landeshaushalt, um quasi diese Qualität wieder zu erzeugen, dass Trainerinnen und Trainer einen akademischen Abschluss bekommen und da draußen, ich sage jetzt mal, gute Arbeit leisten und eben wir uns nicht nur aufs Ehrenamt und auf sozusagen selbst erlerntes Wissen im Übungsleiterbereich verlassen. Weil das ist dann tatsächlich nicht die Qualität, die wir sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport brauchen. Vielleicht als Antipper.
Thomas hatte noch die Frage zur Reha-Sport.
Na, das habe ich so ein bisschen versucht zu beantworten. Wir werden auch im Sportprogramm dazu uns ganz ausdrücklich erklären und versuchen dort auch mehr Geld aus dem Haushalt zur Verfügung zu stellen.
Ich habe ihm eine Sache unterschlagen. Ja. Hamburg bewirbt sich auch mit Marc Kleeberg.
Bitte?
Hamburg bewirbt sich auch mit...
Das haben wir gehört, ja.
Haben Sie euch vorher gefragt?
Nein, haben nicht gefragt.
Habe ich Pfeffersäcke gesagt?
Nicht gefragt. Unglaublich.
Aber ihr steht bei uns mit auf der Liste drauf.
Ich weiß.
Es ist jetzt 19.36 Uhr, passenderweise.
36.
Ich habe noch drei Meldungen. Und zwar Sanne, Jules und hier vorne nochmal. Gibt es noch für die letzte Runde noch eine weitere oder zwei weitere Meldungen? Ja, es melden sich hier schon drei Leute zum zweiten Mal. Mutige sozusagen im Raum noch, keine Frage, ist falsch oder unpassend? Okay, na, dann Sanne hier vorne, Jules und Thomas. Und dann schließen wir es damit. Dankeschön. Kann ich vorne? Ich weiß nicht, ob du dich nochmal vorstellen willst, das haben die meisten Leute gemacht.
Ich bin Jonathan, ich bin von einer sehr guten Partei, Sie wissen, was gemeint ist.
Jetzt bin ich bei dir.
Die Partei.
Achso. Ja, das Interessante ist ja, dass die UC selber noch nicht weiß, nach welcher Partei sie das aussucht. Sie wissen aber ganz genau, dass Sie keine Steuern zahlen wollen. Also
nicht müssen.
Sie haben sich reinschreiben lassen. Beziehungsweise, das ist ja so perfide formuliert, dass alle Steuern, die Sie zahlen müssten, zahlt dann die Host City.
Genau.
Das heißt, Sie können sagen, wir zahlen Steuern. Aber eigentlich kriegen Sie es ja wieder rückerstattet. Also zum Beispiel, das ist ja schon mal kritikwürdig. Zweitens haben während der Veranstaltung die Athletinnen und Athleten are not allowed to express their views. Die dürfen ihre Meinung nicht sagen. Und zwar nicht nur während der Wettbewerbe und auch nicht während der Verleihung von irgendwelchen Medaillen, sondern auch im Olympischen Dorf nicht. Und das widerspricht ja so ein bisschen dem Grundgesetz.
Also die bezahlen keine Steuern, die kleinen Läden hier darf niemand Werbung machen, im Umkreis von, keine Ahnung, 500 Meter, einen Kilometer. Da werden Straßen gesperrt. Grundgesetz wird mal kurz ausgehebelt für ein paar Wochen. Und das alles zugunsten von Leuten, die dann einfach abhauen und sonst Diktatoren halt die Füße küssen. Wie können Sie das denn so als Demokrat und als Linker mit sich vereinbaren, das zu präsentieren und zu finden? Das würde mich interessieren.
Dankeschön. Dann Jules.
Mein Antwort war jetzt auch, wenn man sich so zu London und Paris gelesen hat, dass es Leute wie so oft, die Kosten werden von der Allgemeinheit getragen, die Gewinne werden privatisiert. Wie geht es denn, dass so eine Olympia-Beteiligung für die Stadt wirklich nachhaltig positive Effekte hat für die Bevölkerung und für den? Also was den sozialen Wohnungsbau angeht, was die Infrastruktur angeht, auch vielleicht das Gewinne nicht noch versacken. Also ich habe schon so das Gefühl, aktuell wäre das eher eine Belastung für die Stadt. Eine kurzfristige sehr hohe Belastung und nicht langfristig umgekehrt.
Dankeschön. Thomas?
Das habe ich noch vergessen zu sagen. Wie sieht denn das aus mit den Sportstätten? Also bei manchen Sportstätten möchte ich nicht Vater werden von Kindern. Keine Leute, die Fußball spielen lassen. Es gibt Fußballplätze in Lindenau. Also, da denkt man, dass das zum Abrissteil hat. Zum Beispiel in Deutschland-Problem. Hier Spielvereinigung 1848 in Lindenau. Die Teichstraße hat Probleme. Die müssen das alles irgendwie über Spenden finanzieren. Und wenn die Vereine wegfallen, müssen die Kinder nicht woanders hingehen. AB kann sich keiner leisten, sorry, tut mir leid, das kann sich kein Mensch leisten, während seine Kinder zu schicken. Die kleinen Vereine gehen alle pleite, wissen nicht, wie sie über die Runden kommen, haben keine Trainer, haben gar nichts. Wie soll das dann, sag ich mal, Olympia abschicken?
Dankeschön. Ich würde sagen, wir gehen sozusagen einmal noch mit einer ganz anderen Reihenfolge von Heike, Christian und Heiko.
Okay. Erstmal durchgespielt.
Ja.
Deshalb, genau, haben wir alle Varianten dabei. Susanne hat nach den Kriterien des IOC oder auch des DOSB gefragt. Die würde ich auch gerne wissen. Es ist wirklich, es ist überhaupt nicht transparent. Also du kannst auch alle Bewerbungen von, aus alten Zeiten nachgucken. Letztendlich hast du das Gefühl, es könnte auch was anderes gewesen sein, was den Ausschlag gegeben hat. Ich mache jetzt nicht das Wort Geld, aber es könnte ja vielleicht der Fall sein. Es ist wirklich, du weißt es nicht, auch beim DOSB nicht. Also jetzt haben, wenn ihr alle, das ist ja gesagt, Christian, wenn alle in die Konkurrenz geschickt, ne, bewerbt euch doch alle gefälligst und ne, gebt da insgesamt 80 Millionen Euro wahrscheinlich deutschlandweit aus. Aber warum sie nachher entscheiden und für wen sie sich entscheiden, weißt du nicht. Ob sie jetzt sagen, was Kilian vermutet, weil München mehr Kohle hat, weil sie Söder haben oder weil die 66% dafür waren, keine Ahnung. Das IOC zahlt keine Steuern, beziehungsweise ist es in diesem Gastgebervertrag, in dem Hostvertrag alles geregelt. Du hast vergessen zu sagen, Sie haben vergessen zu sagen, das IOC ist gemeinnützig, das ist in der Schweiz und hat auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, die Einnahmen, die es hat, damit umzugehen. Ich frage mich, warum ist so ein Wirtschaftsunternehmen, was zig 100 Millionen Euro allein über die Übertragungsrechte verdient. Was ich aber gesagt, die haben in Paris 5 Milliarden Euro eingenommen. Warum ist so ein Ding eigentlich gemeinnützig? Und wenn bei den Sportlerinnen so wenig ankommt, das passt überhaupt nicht. Du hast mich zitiert, Athletinnen dürfen ihre Meinung nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. 2015 war es so, in den damaligen Verträgen, die uns vorlagen, also der Vertrag aus London, dass in dem Umfeld der Sportstätten Demonstrationen nicht erlaubt werden dürfen. Das IOC hat den Gastgeberinnen vorgeschrieben, ihr dürft da keine Demonstrationen erlauben. Geht's noch? Also echt unglaublich. Ja, Kosten trägt die Allgemeinheit, Gewinne werden privatisiert. Es ist genauso. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Und also in Hamburg versucht jetzt den Trick, kann ich jetzt euch auch weitergeben, Hamburg sagt jetzt, Olympia wird uns gar nicht so viel kosten, weil wir machen das jetzt alles sowieso. Wir haben in Hamburg, HSV, habe ich schon gesagt, Hamburger Sportverein, der hat ein Stadion, was letztes Jahr für die Fußball-EM mit viel Geld hergerichtet wurde. Und auf einmal hat es dann HSV gemerkt, wahrscheinlich, weil der Senat nachgefragt hat, ja, aber ab 2044 spätestens müssen wir was mit dem Stadion machen. Eigentlich können wir da gar nicht mehr investieren. Und jetzt sagt Hamburg, wir bauen ein neues Stadion, direkt neben dem HSV-Stadion, als Leichtathletikstadion. Wir haben nämlich gar keins. Deswegen war das so, dass der DOSB hat noch bis November letzten Jahres gedacht, dass das IOC gerne Doppelbewerbung haben möchte von zwei Städten. Und da hat Hamburg immer gesagt, wir machen das mit Berlin zusammen. Die haben ein Olympiastadion. Das sind Win-Win-Effekte. Genial. Und auf einmal waren sie alle wieder weg. Und jetzt bauen wir ein Stadion, das nachher umgebaut wird, nicht nur zum Fußballstadion, sondern auch für Taylor Swift und sonst was. Denke ich, klasse. Aber das würden wir jetzt, in Hamburg macht Ihnen jetzt den Trick zu sagen, das bauen wir alles vorher. Das hat gar nichts mit Olympia zu tun. Deswegen sagen wir, okay, dann messen wir euch an euren Worten, dann baut es auch wirklich vorher, dann brauchen wir die Olympischen Spiele nicht und sparen die Ausgaben dafür. Ich glaube, damit habe ich jetzt die Punkte, wo ich glaube, ich was zu sagen sollte, abgearbeitet.
Danke, Heike.
Ja, also ich kann daran gut anknüpfen. Also beim IOC, also oder nochmal zu der Frage der Entscheidungsfindung. Ja, das ist natürlich eine Blackbox. Und Blackbox ist mehr oder weniger ja auch der DOSB. Ja. Es ist schon interessant, was man jetzt schon sozusagen in der Presse lesen kann. Da gab es jetzt erst vor wenigen Tagen einen Artikel, wo sich der Herr Fricke, ich glaube, er war früher FDP-Bundestagsabgeordneter,
Haushalt,
jetzt sich schon auch ein bisschen so teilweise auch sehr direkt dazu äußert, wie er so ein bisschen die Performance der Regierenden in den einzelnen Bewerberstädten bewertet. Also er hat zumindest hier, also nicht meinem, aber dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, doch eher eine schlechte Note, so mal by the way mitgegeben, dass er, glaube ich, gesagt hatte, da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr machen, und hat es dann auch im Kontrast gesetzt zu Herrn Söder, der sozusagen mit der bajuwarischen Bewerbung München jetzt mal was vorgelegt hat. Also daran wird ja schon so ein bisschen deutlich, wie da so auch gemessen wird, wie sehr man sich ins Zeug legt muss oder anscheinend auch aus Sicht des DOSB ins Zeug legen muss, um am Ende mit einer Bewerbung durchzukommen. Und dann sind das vielleicht dann auch so softe Kriterien, ja, die vielleicht jetzt gar nicht unbedingt viel sachlich etwas mit der Bewerbung an sich zu tun haben müssen. Aber es geht um einen Zirkus, der veranstaltet wird, glaube ich. Das wäre jetzt mein Punkt in der Debatte. Ich glaube, es muss ein Zirkus veranstaltet werden in Deutschland darüber, wer plustert sich auf, wer macht sich am hübschesten, ja, um am Ende diese Bewerbung zu kommen. Und das allein, glaube ich, macht so ein bisschen deutlich, in was für einer Willkür wir hier sozusagen dann auch ausgeliefert sind am Ende des Tages. Wir werden dann am Ende nicht gefragt, sondern das entscheiden dann, wie gesagt, die Gremien hinter verschlossenen Türen. Zum IOC ist schon viel gesagt worden an der Stelle. Genauso muss, glaube ich, immer wieder eine Debatte darüber geführt werden, wie viel Geld fließt eigentlich am Ende des Tages konkret an die Athletinnen und Athleten und wie viel geht an die Managerriege des IOC. Das sind auch Fragen, die gestellt werden müssen, denke ich, wenn wir über das IOC sprechen. Und wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen. Es gibt ja eigentlich noch eine dritte Säule bei den Kosten, und das ist die Sicherheit. Mhm. Die Sicherheit ist nochmal eine extra eigene Säule. Und das wird natürlich damit einhergehen, mit einem massiven Aufgebot an Überwachungstechnologie und Sonstigem, was wir uns alle noch gar nicht ausmalen können, was dann nötig sein wird, um diese Olympischen Spiele in Deutschland wirklich dann sicher nach diesen Kriterien dann auch am Ende durchführen zu können. Und vielleicht nochmal zu den Kosten und zur Frage nachhaltige positive Effekte versus Belastung. Also ich denke, das Interessante ist eigentlich, ich glaube, wenn Studien deutlich machen, wo man nachhaltig dann etwas für die Spiele am Ende leisten und dann hoffentlich bewahren kann, das sind eigentlich die Investitionen in Klima, in Umwelt, in Mobilität. Das sagen eigentlich auch die Analysen aus München. Und wie gesagt, da bin ich jetzt halt Berliner und muss sagen, davon merke ich von diesem Senat gar nichts. Also wenn der Senat irgendwas von Klima, Umwelt, Mobilität erzählt, dann ist genau das, was er jetzt veranstaltet, das genaue Gegenteil. Ja, und jetzt sozusagen zusätzliche Bäume in Berlin zu pflanzen, hat der Senat auch nur entschieden, weil er Angst hatte vor dem nächsten Volksentscheid, der ihm da sozusagen in den Weg kommt und seine Wiederwahlchancen dezimiert, aber die sind sowieso schon richtig schlecht. Also insofern wäre das jetzt einfach nochmal mein Kommentar an der Stelle.
Vielen Dank. Man merkt auf jeden Fall, Berlin ist schon richtig im Wahlkampfmodus angekommen. Das war auf jeden Fall der letzte Abschlusssatz immer. Heiko.
Ja, das macht es ja nicht leichter. Das ist mir schon bewusst. Ich bleibe da jetzt mal meiner Rolle treu. Also der Landessportbund Sachsens hat sich sehr eindeutig für die olympische Bewerbung Leipzigs mit Berlin ausgesprochen. Der Stadtsportbund hat sich dazu einstimmig erklärt und auch der Stadtrat. hat dazu ein einmütiges Votum abgegeben, zumindest zur Mitwirkung in diesem Bewerbungsprozess. Und das ist erstmal für mich die Marschroute, warum ich mich auch dort als quasi für die Leipziger Stadtverwaltung Beauftragten dort mit in die Verantwortung begebe und versuche, das Bestmögliche für Leipzig, ich sag's mal, im Rahmen dieser Bewerbung auch rauszuholen. Und ich habe die Frage tatsächlich nicht ganz verstanden, im Sinne, was ist der Mehrwert für die Leipzigerinnen und Leipziger? Ich glaube, ich habe vorhin schon noch mal versucht aufzuzählen, welche Investitionen in die Sportinfrastruktur tatsächlich damit mit einer erfolgreichen Olympiabewerbung auch verbunden wären. Und der Landeshaushalt an dieser Stelle, zumindest der Stadt Leipzig, diesen sehr exklusiven Investitionsposten zur Verfügung stellt für die Sportinfrastruktur. Und insofern glaube ich, ist das dann tatsächlich auch für alle Leipziger und Leipziger ein Mehrwert. Und an der Stelle will ich es vielleicht auch einmal noch persönlich mit randnotieren. Ich glaube, für Sportlerinnen und Sportler, die ein Stück weit leistungssportlich orientiert sind, so will ich es formulieren, ist es das Größte, mal an Olympischen Spielen teilzunehmen, entweder als Zuschauer oder als Athlet. Und ich glaube, bei aller Diskussion zu den Randbedingungen und auch zum Veranstalter sollten wir es als Deutschland oder sollten wir nicht sozusagen uns zurücklehnen und sagen, weil das jetzt gerade so ist im IOC, ich stehe da gern zur Diskussion, führt das dazu, dass wir automatisch damit immer quasi uns nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich finde, man muss mit diesem Partner dann umgehen und mit ihm die Rahmen- und Randbedingungen klären, wenn man als Bundesrepublik Deutschland sich mit dem IOC gemeinsam auf diesen Weg macht, Olympische Spiele nach Deutschland zu holen. Aber von vornherein zu sagen, es ist mit dem Partner überhaupt nicht möglich, über irgendwas zu verhandeln und quasi aus der Rückwärtsperspektive sagen, was die alles schon in ihre Verträge reinschreiben, was schon für uns alles K.O.-Kriterien sind, so glaube ich, werden wir auch dem internationalen Sport nicht positiv verändern. Und ich glaube immer noch daran, dass wir die Chance haben, diese Veränderung mit denen gemeinsam herbeizuführen. Wir haben eine Europameisterschaft mit der UEFA durchgeführt. Da gab es viel Diskussion dazu. Da gab es auch solche Verträge. Da steht auch was zu Exklusivität von Werbung drin. Und wir haben das trotzdem bewältigt. Und insofern bleibe ich da vielleicht auch immer ein bisschen ein Optimist an der Stelle und werbe immer für die olympische Idee.
Alles klar, damit kommen wir zum Ende unserer Veranstaltung. Ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt von euch drei. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ich glaube, wir können jetzt schon mal mitnehmen, wenn Olympia nach Deutschland kommen sollte, gibt es auf jeden Fall ein Interesse an einer gesamtdeutschen und nicht nur einer westdeutschen Beteiligung. Mhm. Die Spiele werden nicht 2036 nach Deutschland kommen. Das ist sozusagen, das habt ihr so ein bisschen Gesetz gesagt. Auch sozusagen von den Zeitläufen her, es gibt hier sehr kontroverse Meinungen dazu, ob das im Nachhinein sozusagen positive Effekte hat oder negative. Aber ich glaube, ihr habt auch sehr gut deutlich gemacht, dass es einen großen Unterschied macht, ob aus einer Stadtperspektive spricht, die sozusagen nur 30% von der Hauptwerbung ist und auch Landesmittel bekommt oder als Landesverbände spricht. Und dass sozusagen die Beteiligung und die Debatte in Leipzig auch noch nicht so stark angelaufen ist wie in Berlin oder in Hamburg. Ne? Also sozusagen, hier gibt es Anfänge, ich glaube, die sind ja auch mit im Raum, aber sozusagen ist auch noch nicht so, dass klar ist, es gibt jetzt einen Volksentscheid, wie sozusagen der von unten gestartet wird. Und ich bin gespannt, was da sozusagen sich noch entwickeln wird, dass es Proteste geben wird. Gegen eine Bewerbung ist ja, glaube ich, sozusagen sehr gut deutlich geworden heute. Ich hoffe, dass ihr auch viel mitnehmen konntet und ich denke, wir werden diesen Prozess sowohl innerparteilich als auch einfach in der Stadtgesellschaft weiter fortsetzen und ein Teil hängt ja davon ab, wo wir da stehen, aber ein Teil hängt ja auch einfach sozusagen von Faktoren ab, die wir jetzt nicht genau benennen konnten, wie die funktionieren. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich jetzt nochmal die Abfrage mache, aber wahrscheinlich werden die wenigsten Leuten jetzt gerade in dieser Veranstaltung umgestimmt sein. Vielleicht gibt es ja ein paar sozusagen, die mehr nachdenken, deswegen versuche ich es jetzt nochmal. Wer hat denn in der Diskussion heute Argumente gehört, die zum Nachdenken anbringen, angeregt haben, in die eine oder andere Richtung sich zu bewegen? Vielleicht sagst du die Frage. Okay.
Kann man sich auch nochmal melden.
Toll.
Kann man sich auch
also voller Erfolg, diese Veranstaltung, kann ich nur sagen. Genau, ganz vielen Dank an die Räume der Unis Möglichkeit gemacht haben. Jens, danke für die Vorbereitung und den ganzen Livestream und natürlich an euch für die Anreise, auch an dich, lieber Kürzer. Schönen Abend euch noch. Ja.